Aloha und Ekomo Mai. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast von Triathlon und Trimark.de.
Ich wollte es gerade schon in der Hawaii-Woche sagen, willkommen aus Kailua Kona.
Ja.
Schönen Abend euch in Deutschland.
Schön wär's.
So wie es jetzt vermutlich die ganze Woche schon geklungen hätte.
Ja, ihr alle könnt, glaube ich, das gleiche Gefühl, wie wir es haben. Wir wären so gerne jetzt irgendwo anders.
Ja. Jetzt haben wir Hamburg statt Hawaii.
Ja, wir hätten Race Week.
Ja. Wir haben uns ja schon wenigstens teilweise das Hawaii-Feeling in die Redaktion geholt und heute Mittag mit allen hier Poke gegessen.
Ja.
Und so ein bisschen Hawaii-Flair versprüht.
Ja, ja. Nicht vom Da Poke Shack, sondern und auch nicht ganz frisch aus dem Meer. Ja, ach ja, wir vermissen es.
Tja, irgendwann wieder, dann wissen wir es alle mehr zu wertschätzen, aber das ist, wir haben vorhin schon Rätselraten gemacht, beziehungsweise wir können es ja eigentlich verraten, du hast heute schon direkt Verbindung nach Hawaii aufgenommen.
Ja, da kommen wir später zu. Wir werden natürlich über Hawaii reden. Heute ist Dienstag, heute wäre die Nationenparade gewesen.
Ja,
ja, stimmt. Also damit wird quasi offiziell auf dem Ali E-Drive die Rennwoche eröffnet. Damit gehen die ganzen offiziellen Veranstaltungen los am Dienstag um 17 Uhr in den Sonnenuntergang rein, bei mal mehr, mal weniger Regen.
Aus den letzten Jahren wahrscheinlich noch die bekanntesten Bilder von Jan Frodeno 2018, als er nicht starten konnte und da zusammen mit den Deutschlandstartern und Daniel Unger war es, glaube ich, auf dem Truck durch die Straßen gefahren ist und noch Liegestütz gemacht hat und richtig mit eingeheizt hat. Das war
Das waren so Highlights, weil die Nationenparade ist sonst jedes Jahr genau gleich.
Mhm.
Ja, und ich habe mich die letzten Jahre jemand geweigert, die nochmal wieder zu fotografieren, weil ich einfach mal jemanden ranlassen wollte, der das mal vielleicht anders sieht, aber man kann es auch nicht viel anders sehen.
Ja, gut, einen ausfallenden Jan Frodeno brauchst du dann auch nicht unbedingt nur, um dieses Event aufzuwerten. Das wäre dann ein bisschen schade.
Ja, aber eine Sache wird im nächsten Jahr anders sein, wenn der Ironman wiedergeboren wird auf Hawaii. Die Nationenparade wird sich in einer Sache unterscheiden. Da laufen ja die Nationen und hinter ihrer Flagge über den Ali Drive und ich kann dir jetzt schon sagen, Queensland wird eine eigene Fahne bekommen.
Ich wollte gerade sagen, mehr Australien als sonst oder einige Länder vielleicht gar nicht, wenn Events nicht stattfinden.
Ja.
Aber
ja. Also eben nicht nur mehr Australier, sondern auch mehr Queenslander. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, der Ironman Cairns hat stattgefunden. Wir haben noch ein bisschen Rückmeldung von euch da draußen bekommen. Also es war nicht möglich aus anderen Ländern anzureisen zu diesem Ironman Cairns, sondern auch aus anderen Provinzen Australiens. Das war sehr schwer. Du hast ein paar Zahlen dazu. Also die Quali war außergewöhnlich.
Ja, genau. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Von daher ist das nur ein kleiner Nachtrag, weil auch viele Ergebnisse und Einordnungen noch nicht einsehbar waren zu dem Zeitpunkt. Also es waren 215 Athleten im Ziel, was ja für eine Asien-Pazifik-Meisterschaft dies ja auch, weil du gerade schon gesagt hast, auch innerhalb Australiens war das Reisen nur schwer bis gar nicht möglich. Das heißt, diesen Namen hätte sie einfach schon per se nicht verdient gehabt, aber das hätte dann eben auch bedeutet, dass man wahrscheinlich die Slots hätte reduzieren müssen. Jetzt waren es dann eben die 75 für die Age-Grouper. Es waren von den 199 Age-Groupern, die es ins Ziel geschafft haben, 23 Frauen, was auch natürlich dann schon, gut, die Gesamtzahl ist schon sehr wenig, aber das ist natürlich sehr, sehr überschaubar insgesamt. Von denen oder für diese 23 Age-Grouper-Frauen gab es dann 12 Slots. Also eine unfassbare Quote, die es vielleicht kein zweites Mal jemals geben wird.
Aber bei Männern ja ähnlich. Insgesamt gab es 75 Slots für die knapp 200 Age-Grouper.
Ja, genau. Also ja, 75 zieht man die 12 von den Frauen ab, bleiben 63 für die, was sind es dann, 176 Männer. Und da gab es, weil wir ja letzte Woche auch durchgerechnet haben, verschiedene Szenarien. Du hattest gesagt, 5, 6 Slots würde es normalerweise geben in einer AK40, die so die teilnehmerstärkste AK ist für gewöhnlich. Und es gab 3 Altersklassen, in denen es 10 oder mehr Slots gab. Und das waren M35, da gab es 10, M40, da gab es 11 und M50, da gab es auch 10. Und wenn man dann eben bedenkt, dass insgesamt dann auch nur bei den Age-Groupern 176 Männer im Ziel waren, dann ist das natürlich, also jetzt muss ich mal kurz durchrechnen, ja, so ungefähr jeder Dritte, ein bisschen mehr als jeder Dritte hat dann quasi einen Slot bekommen.
Ja.
Also einfach schon von der Teilnehmerverteilung, das ist natürlich, also kann mir nicht vorstellen, dass es sowas nochmal geben wird. Von daher, ja, werden, wie du schon gesagt hast, Queensland auf Hawaii dann wahrscheinlich eine eigene Flagge.
Ja, wer weiß, vielleicht kann im nächsten Jahr auch jeder Triathlet aus Port Elizabeth in Südafrika auf Hawaii starten. wir wissen es doch nicht, ne?
Ja. Ja, klar. Ist jetzt für Iron Man dann eben auch die Frage, wie man das handhabt, ne? Mhm. Also ob man dann eben auch ganz strikt sagt, so, es sind nun mal die Zeiten und da können wir es einfach nicht, das ist einfach nicht fair, dann 75 Slots zu verteilen, weil es auch eben keine Kontinentalmeisterschaft ist. Mhm. Und auch nicht ansatzweise die Größe. Und wenn man dann dementsprechend, na klar, werden dann immer Leute sauer sein, vielleicht auch welche, die sich extra aufgrund der guten Chance angemeldet haben, aber gut, letztendlich geht es ja wahrscheinlich auch für Iron Man darum, die Weltmeisterschaft, die es sein soll, auch als solche irgendwie zu erhalten und das dann so anzulegen, dass man die Quali dann eben auch nicht, ich sage jetzt mal, geschenkt bekommt.
Ja, ja. Ja, es ist immer schwierig, Regeln zu ändern, nachdem die Leute sich angemeldet haben. Von daher, ja, ich erinnere mich an das Gespräch, eins der Hintergrundgespräche mit Iron Man in diesem Jahr, wo es dann hieß, die Quali wird nie so einfach wie in Hamburg. Ja, gut, hat sich alles erledigt. Ja. Ja, wir haben schon angekündigt, wir haben Gesprächspartner heute und wollen ein bisschen über das Thema Hawaii reden von Leuten, die da mindestens genauso viel, nein, viel, viel mehr Ahnung haben wie wir. Und da versuche ich jetzt gleich einmal die erste Verbindung herzustellen. Und zwar geht es los. Wir versuchen zu erreichen einen Mann, den wir schon viele, viele Jahre kennen, der sehr viel für den Triathlonsport in Deutschland getan hat, ihn fast mit erfunden hat, den wir auch deswegen schon mit dem Lifetime Award unserer Zeitschrift Triathlon ausgezeichnet haben. Wir telefonieren mit Hannes Blaschke, der jetzt auch nicht auf Hawaii ist, sondern im schönen Allgäu. Und da stellen wir jetzt mal die Verbindung her.
Aloha and welcome on board of Hannes Hawaii Tours.
Hallo Hannes.
Hi Hannes.
Schön, hallo. Schön, deine Stimme zu hören. Ich glaube, diese Stimme hört man sonst überall eigentlich, wenn man nach Hawaii unterwegs ist. Ich erinnere mich, dass du schon, ich meine, das ist ja eine ganz besondere Ehre, dass du schon das Flughafenmikrofon von L.A. kapern durftest und auch schon im Flieger gesprochen hast zu uns.
Ja, stimmt. Bei United lernt man über die ganzen Jahre immer die gleichen Leute kennen und die geben einem dann schon ab und zu mal das Mikrofon in die Hand. Ja. Ja, so hätte ich am liebsten alle begrüßt mit dem Aloha, Welcome on Board auf Hannes Hawaii Tours, aber jetzt sitze ich hier in Bühl im Allgäu, ihr sitzt in Hamburg oben und eigentlich wären wir jetzt gerade, was ist heute, Dienstag?
Dienstag,
Nationenparade. Ja, wir würden uns gerade so für die Nationenparade so in Wallung bringen und schon mal Liegestütze üben und die Megafonbatterien mal überprüfen, ob die noch ordentlich drinstecken vom letzten Jahr und ja, würden uns da langsam bereit machen dafür.
Ja, ja. Ihr würdet den einen oder anderen Softdrink trinken, glaube ich, ja?
Soll schon mal vorgekommen sein.
Ja, also ihr sorgt für die Stimmung da. Ja, es ist immer ein eindrucksvolles Bild. Rein alphabetisch ist es ja so, dass die Deutschen direkt hinter den Franzosen laufen und ihr habt ja eine Schnittstelle, den Marc Alex hier aus Hamburg, einen weitgereisten Mann, der sich nie so entscheiden kann, ob er in dem Moment auf der Nationenparade Deutscher ist oder Franzose und
Eigentlich
geht er beide Kontingente gegeneinander auf.
Aber wenn am Abend dann ordentlich noch gefeiert wurde und wir ins Haus zurückkamen, dann hat er sich eigentlich immer dazu entschieden, dass er eigentlich ein Franzose ist und hat uns laut grün die Marseillaise ins Ohr gebrüllt.
Ja, wir wären so gerne alle da. Hannes, wie war euer Jahr bisher?
Naja, mit einem Wort würde man, glaube ich, bescheiden sagen. Vom ganzen Ablauf her, wir sind natürlich unendlich traurig gewesen, dass dieser Shutdown kam. Es ist ja jeder, glaube ich, so irgendwo so zweigeteilt. Es war halt auch auf der anderen Seite. Natürlich war es geschäftlich ein ganz, ganz schlimmes Jahr für uns, für ganz, ganz viele in der Tourismusbranche noch ganz schlimm, in der Eventbranche natürlich auch. Allgäu Triathlon ausgefallen, brauche ich niemand erzählen. Hamburg Ironman ausgefallen, die ganzen Triathlons ausgefallen. Von dem her war es ganz schlimm, geschäftlich. Auf der anderen Seite hat ja jeder auch mal wieder, glaube ich, so mitbekommen, was so eine Entschleunigung auch an positiven Dingen mit sich bringt. Und man hat sich, glaube ich, so ein bisschen darauf besonnen, was ihm eigentlich wirklich wichtig und lieb ist. Und und hat bestimmte Dinge auch wieder zum Schätzen gelernt und wird wahrscheinlich dann, ich sitze jetzt gerade hier unten im Tourismusbüro bei uns, habe eine Festleitung braucht heute und bin gerade über einen Mythos Hannes Hawaitus Prospekt gestolpert und schaue mir gerade da die Bilder so an. Und ich glaube, man wird dann auch wieder, wenn es denn mal wieder losgeht, dann wieder unheimlich schätzen und vielleicht doppelt schätzen, dass man wieder reisen kann und dass man sich wieder so frei bewegen kann. Und vielleicht tut uns emotional dieses Jahr Pause da ganz gut, um einfach bestimmte Dinge wieder ins richtige Licht zu setzen.
Ja, ja. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig und sicher, es wird nie wieder so normal werden, wie es war, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Wenn wir jetzt über euer Kerngeschäft sprechen, ein großes Rennen musstet ihr auch absagen in diesem Jahr, aber euer Jahr geht ja eigentlich immer schon im alten Jahr los mit den ersten Trainingscamps auf den Kanaren.
Ja.
Ihr habt auch neue Ideen, habe ich gesehen. Ja, die Menschen möchten vielleicht gar nicht mehr so weit reisen oder können es auch nicht zu Trainingscamps. In welchen Überlegungen steckt ihr derzeit so?
Naja, wir haben dieses Jahr im August schon mal zwei Camps im Allgäu hier veranstaltet. Wir haben ja das große Glück, dass wir hier in so einer wunderbaren Gegend leben, wo man natürlich ganz, ganz klasse trainieren kann. Wir haben ein unheimliches Glück gehabt, dass wir zwei Wochen gutes Wetter erwischt haben auch bei uns. Das ist ja nicht so Gott gegeben hier. Da regnet es ja auch mal ganz gerne ein paar Tage bei uns, aber ja, die Hamburg. Camps, ja, da ist Hamburg und Allgäu sich so ziemlich ähnlich in der Hinsicht, aber das war es dann auch schon, glaube ich. Und ja, und das waren zwei klasse Trainingslager und das war mal so ein Pilotprojekt von uns und da wollen wir jetzt eigentlich weitergehen in die Richtung, wollen aber natürlich auch unsere anderen Sachen, die wir über so viele Jahre und mit so viel Erfolg aufgebaut haben, nicht einfach fallen lassen und wollen im Endeffekt jedem Triathleten die Entscheidung überlassen, ob er jetzt ins Allgäu kommen will oder vielleicht einmal, wir gehen auch so in Richtung Gravel-Bike-Camps jetzt, ein bisschen mehr so Richtung Multisport, machen sogar im Winter so Langlauf-Camps jetzt bei uns, machen Gruppetto, Rad, Trainingslager, lauter so Geschichten, wo der alte Spruch immer zutrifft, Not macht erfinderisch. Dinge, die man eigentlich schon immer machen wollte, aber dann eben in der ganzen Hektik vom Jahr und in dem ganzen Hamsterrad, wo man immer drinsteckt, dann doch nicht macht, weil eben schon wieder die nächste Reise ansteht und die nächste und die nächste. Und ja, und so müssen wir uns jetzt einfach notgedrungen, aber auch aus Liebe zum Sport einfach weiterentwickeln und hoffen, dass wir da die Kurve kratzen.
Ja. Was die Triathlonreisen betrifft, da hätte ja dieses Jahr auch noch ein großes Event angestanden, oder zwei wären es noch gewesen. Der Ironman Südafrika ist schon verschoben. Ich glaube, der Ironman in Mexiko, in Cozumel, der steht noch. Ja, das war auch immer ein großes Reiseding von euch.
Gibt's, ja, gibt's da noch der steht noch und du wirst lachen. Ich habe vor zwei, drei Tagen angefangen. Ich habe vom Klaus von uns die Liste bekommen. Das sind tatsächlich 15 hartgesottene Triathleten da, die da hinfliegen wollen. Und ich habe jetzt schon mit allen telefoniert und habe sie gefragt, ob sie das eigentlich eher als Witz oder als ernst empfinden. Aber die sind alle heiß, die wollen alle und wollen alle mit mir darüber fliegen. Die meisten fliegen nur rüber, wenn ich mitfliege.
Und, das kann ich aus persönlicher dann, Erfahrung von 2019 gut verstehen.
Ja, und genau, Simon, du bist ja dabei, du warst ja letztes Jahr drüben. Und ja, und jetzt bin ich echt wirklich gerade so hin und her gerissen, ob wir jetzt die Reise anbieten sollen, ob wir es machen sollen. Aber im Moment glaube ich, dass ich das machen werde. Und ich möchte natürlich auch, und wir wollen von Hannes Hawaitus natürlich auch mal irgendwann wieder ein Zeichen und ein Lebenszeichen setzen und sagen, ey, uns gibt's noch und man kann immer noch reisen. Und wenn man aufpasst, dann glaube ich, sind wir, wenn man sich jetzt nicht in totale Hotspots da reinbegibt, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben. Und Cozumel ist, glaube ich, auch von dem, was ich jetzt gehört habe, coronamäßig ziemlich verschont. Der 70.3 hat vor ein paar Tagen stattgefunden.
Ja, haben wir letztes Mal gesprochen.
Ja, genau. Ich bin mit den Veranstaltern in Kontakt. Und also könnte tatsächlich sein, dass wir jetzt in einem Monat mal wieder ganz zart mal wieder loslegen.
Und ich bin nicht trainiert. Mein Gott.
Tja, aber die Quali wäre vielleicht leicht zum Holen, Frank. Probier's doch noch. Komm.
Bin ich gerade weit von entfernt.
Ja. Wenn wir jetzt gerade auch aufgrund der Rennwoche oder der eigentlichen Rennwoche über Hawaii sprechen, würde mich mal interessieren. Ich glaube, Frank steht mittlerweile bei 21 oder 22 Hawaii-Besuchen. Du als Triathlon-Urgestein, um wie viel Kona-Besuche übertriffst du, Frank?
Ich glaube, wo bist du 2021? Ich glaube, ich bin bei 36.
Ich wollte gerade schon fragen, ob du aufgehört hast zu zählen.
Ja, nee, also bei mir ist es eigentlich ganz leicht zum Zählen. Ich war seit 1984 jedes Jahr drüben. Also war letztes Jahr im Prinzip meine Nummer 36 und dieses Jahr ist das erste Jahr seit 36 Jahren, dass ich nicht drüber fliege. Also es wäre meine 37. Hawaii-Reise in Folge gewesen, jeden Oktober. Und ja, da muss man sich schon überlegen.
Ich glaube, häufiger war niemand, war kein Deutscher
man,
da
als. Nee, ja, muss man schon überlegen, ob man da stolz drauf sein soll oder ob man sich langsam in psychiatrische Behandlung geben lassen sollte.
Er sprengt ja doch irgendwie gerade jegliche Vorstellung von mir. Aber ich, wie hast du so den Zeitenwandel auf Hawaii wahrgenommen? Also du hast ja dann wirklich quasi auch aus sportlicher Perspektive alles erlebt.
Klar, ich bin ja selber noch mit Riemenpedalen und Sturzring an den Start gegangen. Da waren da hat noch niemand über American Position und über Lenkeraufsätze, das war ja das Erste, was damals kam, gesprochen, beziehungsweise ich kann mich sogar nicht daran erinnern, als die von Scott, der hat ja das, die Lenkeraufsätze sind ja von Scott erfunden worden, hat man ja praktisch diese Abfahrtsfahrerposition von den Skifahrern, da kamen ja erst diese Stöcke, diese gebogenen bei den Skifahrern und Scott ist dann irgendwann mal draufgekommen und hat dann, der Ed Scott hat der geheißen und der hat da irgendwie mal gedacht, Moment mal, was die Skifahrer da machen, da setzen wir noch die Fahrradfahrer auch mal so drauf. Und die haben damals am Ali Drive die ersten Tests gemacht mit diesen Aufsätzen und wir sind mit Mountainbikes höhnisch an denen vorbeigefahren und haben die vollkommen ausgelacht und gesagt, solche Volltrottel. Und naja. Und so dumm war es dann doch nicht. Und ja, aber wie gesagt, ich habe alles da mitbekommen, eigentlich von der technischen Entwicklung, natürlich auch von der athletischen Entwicklung. Es waren ja früher vom Körpertyp her waren ja noch mehr so Jungs unterwegs, die eigentlich sich mal irgendwann mit 15 die Frage stellen mussten, ob sie nicht lieber Gewichtheber werden sollen, so wie ich. Da waren nur die Jungs mit den dicken Oberarmen auch noch viel am Start. Die waren auch noch weit vorne drin. War ja auch, ich war jetzt auch nicht so von der schmächtigen Kategorie. Ja. Aber inzwischen ist ja das im Prinzip so, dass die Athleten wurden immer dünner, immer leichter. Da hat sich ja auch das gewandelt von der Art her, vom Spirit her hat sich natürlich auch was geändert, wobei ich sagen muss, dass es die letzten Jahre eigentlich gerade dadurch, dass diese Hawaii-Qualifikation so schwer wurde oder immer schwerer wurde, dass die Leute in Hawaii drüben wirklich unheimlich entspannt waren immer. Oder die meisten jedenfalls. Und dass die Leute dann auf der Finishline am größten Wettkampf in ihrem Leben auf der Finishline stehen, auf ihre Stoppuhr schauen oder draufdrücken, auf ihre Timex damals noch und dann auf der Finishline zum Fluchen anfangen, weil sie 10 Stunden und 8 Sekunden gebraucht haben und sagen, verdammt doch mal, ich wollte doch unter 10 Stunden machen. So von den Spaßbremsen gibt es eigentlich immer weniger und das ist sehr, sehr angenehm gewesen eigentlich die letzten Jahre, weil viele Menschen einfach oder viele Athleten einfach so froh sind, dass sie die Quali überhaupt geschafft haben und dann eben gerne ihre Familie mitnehmen und dann einfach sagen, ey, egal wie lange ich da brauche, ich möchte das Rennen genießen und je länger ich brauche, desto mehr kann ich es genießen und mein teures Startgeld raus essen und raustrinken an den Verpflegungsstationen und der Typ von Athleten, der kommt da dann schon drüben jetzt mehr an und die haben dann Spaß und Freude mit uns und von dem her sind wir eigentlich wieder, wo wir ganz früher waren, eigentlich gerade, wo ich die ersten Mal in Hawaii war, da hat man natürlich auch noch früher immer noch so philosophiert, Mensch, warum macht man denn das eigentlich? Sind wir eigentlich alle total bescheuert? Und da hat man sich ja noch ein bisschen mehr die Frage gestellt als jetzt. Und da hat mir mal ein Hawaiianer dann die wunderschöne Antwort gegeben, und er hat gesagt, Hannes, Ironman is just a big celebration of life.
Ja.
Und der Spruch hat sich so bei mir so reingebrannt und ist, glaube ich, mit Teil von meiner Liebe und Philosophie zum Triathlon-Sport und zu Hannes Hawaii-Tours.
Ja, ja. Du hast ja sicher mit vielen Leuten gesprochen, die jetzt dieses Jahr, diese Woche gerne da drüben gewesen wären. Was hast du so aus der Community von deinen Kunden, von deinen qualifizierten Kunden mitbekommen?
Klar, ich meine, da haben natürlich etliche mir in WhatsApp geschrieben und, mein Gott, haben es halt bedauert, dass man nicht drüben ist. Ich glaube, dass es die Woche noch zunimmt, genauso wie es mir eigentlich geht. Ich habe es jetzt auch bis jetzt noch immer so weggeschoben, lache so manchmal so ein bisschen drüber und sage, naja, hoffentlich kommt meine Oktober-Deutschland-Depression erst im Dezember oder so, dann habe ich schon den halben Winter hinter mir. Aber ich glaube, es kommt jetzt die nächsten Tage bei uns allen, wo man so denkt, Moment mal, heute wäre Nationenparade, morgen wird man mit der Bodyclave rausfahren. Gestern wären wir in Hawaii gewesen mit dem Fahrrad. Donnerstag Underpants Run und Registration. Und wenn so das Ganze, ihr wisst, wie es ist, wenn so der Ali Drive dann so langsam 100.000 Volt bekommt und dann so die Elektrizität so hochfährt und jeder diesen Blick kriegt aufs Rennen hin. Ich glaube, dass das die nächsten Tage, glaube ich, uns alle noch so ziemlich anzündet. Und ja, und da schauen wir mal, wie wir das so wegstecken alle. Aber wie gesagt, ich möchte es von der Seite sehen, dass wir vielleicht sagen, wir haben alle mal ein Jahr Pause und vielleicht wertschätzen wir das dann wieder ganz anders, wenn wir da wieder hinfahren dürfen.
Ja, auf jeden Fall. Was bekommst du von vor Ort mit? Du hast ja viele Geschäftskontakte, viele Freundschaften da drüben, mit denen du sicher jetzt auch in Kontakt stehst.
Ja, also die sind, ich schreibe natürlich mit etlichen Leuten und die sind natürlich auch traurig, denen fehlt natürlich der Ironman, denen fehlt diese ganze kosmopolitische Ansammlung da drüben von den Athleten aus der ganzen Welt, die ganze Energie, das geht denen natürlich ab. Ali Drive muss ziemlich einsam und verlassen sein. Und natürlich haben sie ja auch wirtschaftlich einfach Riesenprobleme, weil natürlich die Hotels geschlossen sind, es gibt keine Jobs und die kämpfen natürlich noch viel mehr. USA hat natürlich auch viel weniger Sozialkomponente in ihrer Marktwirtschaft drin und da können wir wirklich stolz sein, was hier in Deutschland für marktwirtschaftliche Tools einfach gibt, wie Kurzarbeit, wie die Überbrückungskredite und diese ganzen Sachen, die gibt es ja in den USA überhaupt nicht und von dem her ist da ein ziemlicher Überlebenskampf für viele gerade.
Ja, das ganz bestimmt, sowohl auf der privaten Ebene als auch auf der geschäftlichen Ebene. Wie viel Sorgen machst du dir um Ironman selbst?
Denke ich eigentlich nicht groß drüber nach. Ich glaube, dass die Marke, egal ob die jetzigen Besitzer, die haben sie erst vor kurzem gekauft, da ist ja glaube ich ziemlich viel Hubraum dahinter, ob das bei denen bleiben wird oder nicht, die Marke Ironman wird weiter bestehen und das Produkt, das im Zentrum steht, Big Island wird stehen bleiben und von dem her machen wir um die Besitzer, zu denen habe ich überhaupt keinen Bezug. Da machen wir jetzt auch nicht die riesen Sorgen drum, aber ich glaube, die Marke Ironman wird bestehen bleiben. Ich hoffe natürlich auch, dass die Leute, mit denen wir auch befreundet sind, natürlich auch in Deutschland, wie in Pascal Morillon, wie in Olli Schick bei euch oben in Hamburg, die ganzen, die Jana Cordes, mit denen wir zu tun haben, die ganzen Leute, die halt für Ironman arbeiten. Ich hoffe natürlich für die alle, dass die weiter in Brot und Arbeit bleiben und dass es weiterläuft, das Ganze.
Ja, ja. Klar.
Du bist ja muss ich mir auch um uns selber muss ich mir natürlich auch Sorgen machen. Wir müssen auch schauen, wie lange das gut geht. Ich meine, jede Firma, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, jede Firma hat halt so und so viel Sprit im Tank und kann so und so lang in so einer Zeit durchfahren, aber ewig geht es halt nicht.
Wie sieht's denn aus? Trainingscamps sind ausgeschrieben von euch im Frühjahr. Buchen die Leute gerade?
Für November, für die Schwimmcamps, schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Mhm. Aber das liegt, glaube ich, auch sehr stark an Christoph seiner Person, weil der ist halt, mein Partner Christoph Fürleger, der ist ja ein Top-Schwimmer gewesen, war ja Nationalmannschaftsschwimmer auf der Langstrecke und macht es ja immer ganz klasse. Und der hat halt auch sehr viele Stammgäste, die da einfach gern mit ihm mitfahren. Fürs Frühjahr ist die Buchungssituation noch sehr verhalten. Mhm. Also, wobei sich das auch dann schnell ändern kann. Ich meine, ich war ja selber in Mallorca unten vor ein paar Wochen, musste nur ein paar Fahrräder holen und ein paar Dinge noch erledigen unten. Und man hat sich da ganz normal bewegen können und alles. Und ich habe gedacht, Mensch, eigentlich müsste es möglich sein, aber es weiß ja keiner, wie die Beschränkungen kommen. Ja. Aber erst heute von Mallorca, vom Hotel wieder was bekommen, dass unten alles top ist und dass sie sich wieder darauf freuen. Das Playitas in Fuerteventura macht, gerade vorher eine Nachricht bekommen vom General Manager, vom Markus Kempten, der hat mir geschrieben, oder mir aus Bank gesprochen, dass sie am 16. Oktober aufmachen. Also stehen alle in den Startlöchern und wir hoffen halt, dass es weitergeht.
Ja, wir haben es vorhin schon erwähnt, du bist auch nicht nur auf Hawaii an der Spitze des Triathlon-Eisbergs aktiv, sage ich mal, sondern als Veranstalter auch machst du ganz normale Veranstalterbasisarbeit, wenn auch mit einem sehr traditionellen, sehr großen Event. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie geht es mit Veranstaltungen weiter hierzulande? Ja, du machst den Allgäu-Triathlon seit ein paar Jahren, ihr habt den übernommen, musstet ihn dieses Jahr natürlich auch absagen. Habt ihr da schon konkrete Pläne, was sich da ändern muss, was auf alle Triathleten in Deutschland vielleicht zukommt?
Also, der Christoph ist in so einer Gruppe drin mit den ganzen anderen Veranstaltern, wo eben so Konzepte besprochen werden, wie das in Zukunft ablaufen kann. Ich hoffe ja immer noch, dass wir im nächsten Jahr dann soweit sind, dass wir wieder ganz normal die Rennen machen können. Was wir jetzt fürs nächste Jahr für die Ausschreibung machen, ist erstmal, wir werden das ganze Wochenende, also wir machen jetzt normalerweise unsere Rennen immer am Sonntag für den Sprint, Olymp und die Mitteldistanz hier bei uns im Allgäu am 22. August. Und wir werden aber dieses Mal für den Sprint und Olymp alternativ auch den 21. angeben. Das heißt, bei uns schreibt sich dann jemand ein und der weiß jetzt noch nicht genau, ist das Rennen am 21. August oder am 22., also Samstag oder Sonntag, weil wir wollen uns eben die Möglichkeit offen lassen, vielleicht das Ganze etwas zu entzerren, dass wir die Rennen eben nicht an einem Tag machen, sondern dass wir es einfach zeitlich etwas strecken. Und das sind so unsere Überlegungen, die wir jetzt gerade haben. Aber wie gesagt, man muss da jetzt noch schauen, ob man vielleicht dann noch Einzelstarts macht oder sowas. Das beschäftigt mich selber eigentlich noch gar nicht so damit. Mhm. Das ist irgendwie noch so weit weg für mich. Und ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so einen Optimismus in mir, dass ich mir irgendwie denke, jetzt ist doch mal gut mit dem Ding und jetzt geht's wieder normal weiter irgendwie. Ich habe da so ein, ich weiß nicht, ihr merkt es in den Städten wahrscheinlich auch mehr als wir Landeier hier im Allgäu. Wir haben eine sehr geringe Infektionsrate und bei uns kann man sich eigentlich relativ normal bewegen. Vor jedem Geschäft zieht man halt eine Maske auf und ansonsten gibt es eigentlich keine so großen Unterschiede bei uns. Man begrüßt sich halt anders mit dem Ellenbogen. Ich bin jetzt im Stadtrat auch aktiv, habe Kommunalpolitiker-Karriere hier eingeschlagen in Stadt.
Vor einem Jahr bist du gewählt worden, so, für die Freien Wähler bist du im Stadtrat, ja?
Genau. Ich bin da mit meinem Engagement fürs Freibad, wo ich mich tierisch für den Erhalt von unserem schönen Freibad eingesetzt habe. Aus dem Ding raus war ich auf einmal mitten in der Politik und auf einmal auf der Liste von den Freien Wählern gestanden und schwuppdiwupp im Stadtrat und muss heute Abend den Hauptausschuss und entscheiden, ob wir unser Freibad wieder aufmachen oder nicht. Das sind so die Sachen, mit denen man sich jetzt so alternativ beschäftigt, wenn man nicht in Hawaii drüben ist.
Vielleicht können wir jetzt zum Abschluss auch nochmal in der Hawaii oder in deiner Hawaii-Schatztruhe ein bisschen suchen. Bei so vielen Besuchen würde mich mal interessieren, weil du von Entschleunigung gesprochen hast, hast du dir irgendwie mal bewusst jetzt, als klar war, Hawaii wird nicht stattfinden, die Zeit genommen, um irgendwie die ganzen Eindrücke von so vielen Jahren mal Revue passieren zu lassen? Und wenn ja, würde mich mal interessieren, was da so die ersten Sachen sind, die dir in den Kopf kommen, wenn du darüber nachdenkst.
Ja, da blinken schon mal wieder Sachen auf und ich habe zum Beispiel Kontakt aufgenommen mit meiner Lynn McIntosh, heißt sie, die hat mich damals im Prinzip in Hawaii so von der Straße aufgelesen. Die ist jetzt Ende 70 und lebt in Mexiko und ich habe mit ihr wieder Kontakt aufgenommen, weil man irgendwie dann doch wieder so an die Anfänge dann wieder denkt, wie man rüberkommen ist. Die hat damals, das war noch ganz lustig, das erste Mal, als ich drüben war, habe ich beim Radrennen mitgemacht. Da gab es immer zwei Wochen vor dem Ironman ein Radrennen, genau auf der Strecke. Da gab es Haufen Radrennfahrer eigentlich da drüben. Und Startgebühr waren stolze $5, was für mich damals 20 Mark waren. Also vier Mark für einen Dollar muss man damals zahlen und ihr werdet mir das nicht glauben, aber das war echt ein Haufen Geld für mich. Ich habe für die ganze Zeit da $500 gehabt und habe nichts gehabt zum Übernachten, gar nichts. Habe dabei so ein paar Marihuana-Pflanzern auf dem Teppichboden geschlafen vor dem Kühlschrank und jedes Mal, wenn die in der Nacht kommen sind und sich ein Bier geholt haben, haben sie mir die Kühlschranktür gegen den Kopf gehauen. Und dann bin ich dann so zu dem Radrennen, habe ich mich dann so reingeschlichen und die sind losgefahren und ich bin denen dann einfach ohne Startnummer hinterhergeschossen und habe dann gleich so irgendwo Waikaloa draußen oder sowas eine Attacke gefahren mit einem und schwuppdiwupp, wir waren weg, wir zwei, und das war der Dennis Hazelrod, der Chef von den Schiedsrichtern. Oh, super Radfahrer. Und wir zwei haben da vorne Vollgas gegeben. Und hat er irgendwann nicht mehr so angeschaut. Da hat er gesagt, I'm Dennis. Und dann habe ich gesagt, mein Englisch war noch nicht so gut damals. Ich habe gesagt, I am Hannes from Germany. Und habe ihm die Hand gegeben. Das mögen ja die Amis auch überhaupt nicht. Habe ihm die Hand geschüttelt und er hat mich so verdutzt angeschaut und hat dann gesagt, where's your race number? Und habe ich gesagt, I have no race number. Und dann hat er und hinter uns war praktisch der Renndirektor im Auto und hat uns beobachtet. Dann hat er bloß dreimal geschnipst, ist der hergefahren, hat irgendwas geredet mit dem. Und dann haben sie mir nach Tour de France Manier, haben sie mir dann während der Fahrt eine Startnummer hinten drauf gemacht und haben mich praktisch während dem Rennen in das Rennen mit aufgenommen, damit ich die Attacke weiterfahren konnte mit dem. Und ich habe ihn natürlich aus Anstand das Rennen gewinnen lassen, war eh klar. Und er fand es irgendwie so cool, hat er dann seine Geschäftspartnerin angerufen, das war eben diese Lynn, und hat gesagt, du hast doch Platz bei dir und hast einen großen Kühlschrank. Da wäre einer, der könnte Platz und einen großen Kühlschrank brauchen, und schwuppdiwupp war bei der dann drin. Und das war so meine erste Station da in Hawaii. Und das war halt eben auch diesen Sommer, habe ich mit der Lynn wieder Kontakt aufgenommen und das war total süß, mit ihr wieder zu kommunizieren und zu reden und so. Und dann, ja, sind halt so schöne Erinnerungen und da poppt jeden Tag irgendwas Kleines auf.
Ich war mit der Frage auf der Suche nach Triathlon Gold und ich habe es gefunden. mich würde noch interessieren, was ist abseits davon so vielleicht der schönste oder besonderste Moment, den du als Zuschauer im Rennen erlebt hast, und vielleicht noch irgendwas, was abseits von allen sportlichen Sachen da in der Zeit passiert ist?
Als Zuschauer, was war das Schönste als Zuschauer? Ich glaube, als Zuschauer ist es für uns einfach jedes Jahr wieder total schön, an unserem Spot bei Kilometer 40 zum Stehen auf dem Highway, von ACDC bis sonst irgendwas, alles aufzulegen und dann, wenn die Athleten dann zurückkommen, wenn sie rausrennen, sind sie meistens nur ganz fokussiert und ernst, aber wenn sie zurückkommen aus dem Grillofen da draußen und bei Kilometer 40 sind und dann merken, ich habe es geschafft, ich bin durch und wir legen da einen geilen Rap-Song oder sonst irgendwas auf und wenn die dann mit uns zum Tanzen anfangen auf dem Highway draußen, das ist einfach die geilste Energie überhaupt und da spürt man einfach so den Funken zwischen Athleten und zwischen Zuschauern einfach so überspringen und dann ist es genau das, was ich vorher gesagt habe, dann kommt der Moment, wo man sagt, das ist Celebration of Life. Das ist einfach wunderschön, wenn man die Momente erleben darf. Und wenn man auch auf der Athletenseite war, ist es noch viel schöner, wenn man dann einfach weiß, was sich auf der anderen Seite da gerade abspielt. Und wie viel man selber als Athlet da draußen gekämpft, geheult hat und einfach versucht hat, seine Ziele zu erreichen. Ja. Ja. Das ist vielleicht so die Zuschauerseite und was man sonst so in Hawaii erlebt. Ich glaube, das ist was, das lasse ich in meinem eigenen Kästle drin. weil das ist was, wo dann wirklich die schönsten Sachen sind. Das sind, glaube ich, so die ganz intimsten Sachen. Und jeder, der irgendwie die Insel kapiert hat und da drüben ein bisschen länger war, der hat irgendwie so einen Moment gefühlt, wo er einfach gemerkt hat, dass das Leben aus mehr als Fleisch und Blut besteht, sondern dass da noch ganz viel draußen ist. Und das behält jeder für sich und das mache ich jetzt auch.
Das ist die Magie, das ist die Energie von Hawaii.
Ja, 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 absolut. Ja.
Mhm. Ja, Hannes, ich hoffe, wir sehen uns nicht erst im nächsten Jahr auf Hawaii, sondern vielleicht vorher irgendwo schon.
Es ist ja
eine große sehr Freude, gerne mit dir zu sprechen.
Ja, und Simon, was machst du mit deiner Hawaii-Quali?
Naja, nächstes Jahr im Oktober.
Dann, nächstes Jahr Oktober.
Dann ich sehen wir uns ja, hoffentlich auch.
Ja, ich haben die eigentlich schon fürs nächste Jahr, jetzt ich, muss ich euch fragen, weil sie sagen, hey, das musst du wissen. Gibt's einen Termin fürs Rennen das nächste Jahr oder sind die immer oder sind sie noch ein bisschen am Rumeiern?
Nee, 9.
Oktober.
9. Oktober ist das jetzt fix. Weil ich habe ja den Organisatoren schon vor den Februar-Termin gemacht haben, der hat mir sowieso überhaupt nicht gepasst, weil da, ja, egal, ist ja wurscht. Aber ich habe denen empfohlen, 2 Rennen zu machen nächstes Jahr, damit Kona eben auch wirtschaftlich sich besser erholen kann, dass sie ein Rennen für Frauen, für Age Group Frauen, für Profi Frauen und für die älteren Age Group Männer Anfang Oktober eins machen und dann Ende Oktober noch eins machen für die Age Group Männer und für die Age Group und für die Profi Männer. Das hätte ich eigentlich super gefunden, weil dann hätten wir einfach eine Doppelveranstaltung machen können. Das hat Kona sehr, sehr gut getan, aber gut, hätte uns allen gut getan, auch den Athleten, wir hätten es halt aufholen können das Jahr quasi, aber naja, irgendwelche Gründe wird es geben, dass wir es nicht gemacht haben, aber jetzt hoffen wir auf den 9. Oktober nächstes Jahr und das Datum dieses Jahr, das Datum wäre doch so geil gewesen, ich habe mich so auf 10, 10, 20, 20.
Ja.
Ich habe mich so gefreut auf das Datum, so ein geiles, rundes Datum, oder? Ja. Ach mein Gott.
Naja. Was machst du am Samstag?
Gute Frage. Was mache ich am Samstag? Ich werde wahrscheinlich mit meinen Kindern Fußball spielen und versuchen, meine Gedanken an Hawaii zu verdrängen irgendwie. Es wird irgendwas. Irgendwas wird am Samstag passieren, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Weil wir doch innerlich, irgendwie sind wir alle, doch du auch, Frank, auf diesen 2. Samstag im Oktober, da sind wir doch irgendwie von unserer inneren Uhr getrimmt drauf, dass da irgendwie was klack macht und wir früh um 4 aufwachen, aufstehen und das wird wahrscheinlich bei mir passieren.
Ja, und dann, Hannes, wir beide 6 Wochen ziehen wir Training durch und dann holen wir uns die Slots in Cozumel.
Ja, schauen wir mal. Also denk drüber nach, gell? Aber ich meine, okay.
Alles klar.
Hey, macht es gut.
Hannes, mahalo fürs Gespräch.
Ja, hab mich total gefreut, dass ihr an mich gedacht habt. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Alles Gute und dann natürlich allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und mich freut es eigentlich immer, wenn ich ein bisschen Triathlon Talk machen kann hier.
Ja. Sehr gerne.
Hannes, danke.
Immer viel Spaß. Alles Gute.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ja, ein Original.
Ja, voll. Ne. Ich fand das letztes Jahr, als ich in Mexiko war und auf Cozumel, auch mit Hannes und der ganzen Gruppe, auch Wahnsinn, was Hannes, der ja 36 Mal Hawaii, aber mindestens auch 10 Mal oder so Cozumel, den Tourismusführer, den wir dazu gebucht hatten in der Gruppe, den hätte es gar nicht gebraucht. Der war wirklich nur alibimäßig da. Also was Hannes da immer wieder auch geschichtlich auspacken konnte, ich war zwischenzeitlich oder am Anfang war ich echt skeptisch, ob er sich das gerade ausdenkt und irgendwie mir das Blaue vom Himmel erzählt oder ob das wirklich stimmt. Aber das hat er mit so vielen Jahren so verinnerlicht und auch so viel Erfahrung da selbst gesammelt, dass es wirklich, also unterhaltsamer wird es nicht mehr.
Ja,
das
ist Wahnsinn. Ja. Er lebt das richtig, ja. Und ich kann das nachempfinden, was er da gesagt hat. Du brauchst echt ein paar Jahre oder eine gewisse Zeit, die du da warst, um das alles wirklich zu verstehen, was da passiert. Ja, also es ist doch irgendwie ein enorm abgelegener Ort mit einem sehr großen Eigenleben und die ganzen Hintergründe und so. Ja, das und keiner kennt sie so wie Hannes.
Tja, das stimmt wohl.
Ja. Ja, das ist eine außergewöhnliche Hawaii-Woche. Aber Hannes hat schon angedeutet, wir sind alle irgendwo ja da und wissen alle noch nicht, was wir am Samstag machen. Auch Ironman unterhält uns über diese Woche, hat einiges am Programm aufgefahren. Ein paar Klassiker finden auch ganz normal statt. Ja, Bob Babbitt macht seinen Breakfast mit Bob. Ja, ich habe vorhin mal reingeschaut, war so ein bisschen erstaunt, dass es irgendwie keinen interessiert so von den Zugriffszahlen diese Woche, der große Bob Babbitt, wenn er da talkt. Aber es gibt noch einiges anderes an Programm.
Ich fand das bei Bob Babbitt, ich habe auch mal reingeschaut, fand ich so eindrucksvoll, dass offensichtlich sein Kollege, der immer vorher mit der Ukulele verschiedene Lieder zum Besten gibt, dass der offensichtlich ja vor Ort ist, der lebt ja auch da.
Ja.
Und da dann das Intro, was immer vor den Interviews kommt, die jetzt halt dann digital stattgefunden haben, was dann eingespielt wird, dass er ganz normal da beim Hugo's on the Rocks, bei dem kleinen Restaurant da, wo sonst immer die Gespräche stattfinden in der Hawaii-Woche, dass er sich da vorgestellt hat und dann mit seiner Ukulele auch dann die Intros eingespielt hat und die werden jetzt nur einfach vorgesetzt, aber ja, für den ist halt jetzt auch Hawaii-Woche, auch wie sonst, nur halt ganz allein.
Ja, das, ja, ja.
Ja, aber auch schön, schön aufgemacht und erinnert auf jeden Fall an die, ich sag mal, Normalität, die man sonst so kennt.
Ja.
Nee, ich hab, weil du Underpants Run gerade angesprochen hast, das wäre am Donnerstag.
Ja.
Die haben sich doch auch was einfallen lassen.
Ja, es gibt auch den virtuellen Underpants Run und wir sind noch dran an einer Geschichte. Es gibt vielleicht auch den Hamburger Underpants Run. Also nicht, keine Angst, Simon und ich, also zumindest ich werde da nicht mitmachen.
Ich habe ja auch noch was einzulösen. Das muss ich auch noch machen.
Aha.
Also wenn das zustande kommt, dann sag mir noch mal rechtzeitig Bescheid, weil dann muss Nils auch noch was von zu Hause mitbringen.
Okay. Ja, bin ich sehr gespannt. Wir haben es schon erwähnt letzte Woche, Ironman hat auch ein virtuelles Rennprogramm diese Woche. Wir haben das am Sonntag, glaube ich, auf der Website veröffentlicht. Ich stelle gerne nochmal die Shownotes zusammen nachher. Da nehmen wir das nochmal mit rein. Das Ironman Virtual Race diese Woche in dreifacher Ausführung. Man kann jetzt schon quasi die Kilometer sammeln für die Ironman-Distanz bis zum Sonntag. Man kann das Ganze innerhalb von 3 Tagen machen oder eben auch innerhalb von 17 Stunden. Schwimmen, Radfahren auf Ruby, auf dem Originalkurs mit Queen K Highway, mit Palani Road, mit der Straße nach Harvey hoch und so. Ja, wenn man das mal machen will, hat man jetzt die Chance, das Ganze eben virtuell zu erleben und dann Marathon, Indoor, Outdoor. Ja, wir wissen noch nicht, wie das Wetter wird am Wochenende. Auch Swift hat eine Aktion, die nennt sich 17 Hours of Kona. Startet am Samstag um 19 Uhr. Warum Samstag um 19 Uhr? Das wäre Hawaii-Startzeit. Wir sind 12 Stunden voraus. Also der Samstag 19 Uhr ist 7 Uhr Ortszeit. Und dann geht es eben über 17 Stunden, wo man jede Stunde in ein neues Event einsteigen kann. 17 Stunden, weil 17 Stunden
Cut-off-Zeit
beim Ironman Hawaii endet also Sonntagmittag um 12 Uhr. Und da gibt es verschiedene Events. Stündlich starten neue Rad- und Laufabschnitte als Social Events, also keine Rennen. Geht los um 19 Uhr, wo man entweder mit Meredith Kessler laufen kann auf Swift, also auf dem Laufband, oder eben Radfahren kann mit Javier Gomez und Terenzo Bossone.
Ja, ich habe das gestern gesehen, das war so auf den verschiedenen Plattformen, auch bei Swift selbst, mit so einem Kurzvideo, alle Profis, die dabei sind am Wochenende, also die Liste ist lang. Also viele, die sonst wahrscheinlich auf Hawaii gestartet werden, mit denen kann man das eben jetzt wenigstens zusammen so ein bisschen zelebrieren.
Ja, wenn wir mal so durchscrollen, die Highlights, 21 Uhr gibt es dann den Stunden-Ride mit Lionel Sanders und wieder Frau Kessler. Dann schauen wir mal, wer da noch kommt. Michaeli Jones, Ironman Champion. Wir hatten letzte Woche sie in der Bildergalerie bei uns auf der Seite, wo sie eben nicht Olympiasiegerin in Sydney wurde, also schon lange dabei, startet um 23 Uhr. Laufen kam man mit Sarah True um Mitternacht. Es geht nur eine Stunde, das sollte sie schaffen. So war jetzt böse, ja, aber Sarah True in Deutschland, glaube ich, vor allen Dingen bekannt durch ihr Ausscheiden damals beim Ironman Frankfurt.
Ja, zumindest wer sie vorher noch nicht kannte, ist da bei der Geschichte nicht drum rumgekommen, sie kennenzulernen.
Ja, ja. Wer durchhält die Nacht 1 Uhr morgens in der Nacht zum Sonntag, kann man mit Mark Allen Radfahren oder mit Lionel Sanders laufen.
Ja.
Für was würdest du dich entscheiden?
Das ist eine Frage. Lionel Sanders laufen. Das hätte ich nämlich sonst, wann wäre es denn gewesen? Letzten Samstag auch gemacht.
Ja, Sarah True läuft nochmal um 3 Uhr morgens. Craig Alexander und Caroline Steffen starten gleichzeitig auf dem Rad. Und aus deutscher Sicht wird es dann interessant. 7 Uhr morgens zum Frühstück. Der Ride mit Josh Amberger und Sebastian Kienle.
Ja.
Das hat doch was, ne? So Stunde Frühstücksfahrt mit den beiden.
Ja.
Ne? Eine Stunde später Nils Frommholt und Laura Sildl. Und dann haben wir noch, es gibt nur wenige Events, die exklusiv sind, um 10 Uhr am Sonntagmorgen der Ride mit Jan Frodeno.
Vermutlich das Highlight, ne?
Ja, das ist sicher das Highlight. Da gibt es auch kein paralleles Lauf-Event. Das startet eine Stunde später dann mit Craig Alexander. Und zum Schluss um 11 Uhr bis 12 Uhr bis Cut-Off gibt es dann nochmal einen Ride mit David McNamee und Lucy Charles Buckley.
Ja, also wirklich sehr namhafte Liste.
Ja, ich werde 4 mitmachen. Ich weiß noch nicht,
welche. Einen um 19 Uhr, einen um 2 Uhr nachts, einen um 8 Uhr morgens und einen um 10 Uhr.
nicht gleichzeitig verteilt.
Hintereinander wäre nicht weniger eindrucksvoll.
Ja, ja, also den Ride mit Jan Frodeno, den mache ich doch mit.
Ja.
Ne? Ja. Mal gucken. Irgendwo werdet ihr es noch erfahren, wo ich fahren werde. Und ja, wie gesagt, das Ganze auf Swift. Am Samstag um 19 Uhr geht es los. Den Link stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Ich habe heute Morgen mein Swift wieder aktiviert. Nein, ich bin neulich schon mal gefahren. Das war so die Zeit, wo alle wieder ihr Swift aktiviert haben, wo erstmal eine halbe Stunde das Update installiert werden musste, weil wahrscheinlich die Zugriffe auf den Server so groß waren. Aber ich bin wieder indoor unterwegs. Du ja sowieso, oder?
Jetzt nicht. Ich mache schön gepflegt Saisonpause.
Ja.
Aber dann natürlich sowieso. Gegen halt so welche Jahreszeit, aber jetzt im Winter natürlich doppelt und dreifach. Mache ich dann auch auf Swift weiter.
Hochverdient. Ja, bevor wir uns nochmal um Hawaii kümmern, haben wir noch ein paar andere Themen. Ein Thema, was wir letzte Woche ein bisschen größer angekündigt haben, als es dann geworden ist. Der London-Marathon hat ein bisschen darunter gelitten, dass aus dem Duell kein Duell geworden ist. Aber trotzdem war der Ausgang anders als erwartet.
Ja gut, ich habe ja hier schon, glaube ich, ein, zwei Mal gesagt, die sicherste Sportwette, die man in den letzten 7 Jahren hätte tätigen können, ist Eliud Kipchoge gewinnt einen Marathon. Viel mehr Geld hätte man vermutlich gewinnen können damit, dass man dagegen setzt. Ja, wer das gemacht hat am Wochenende, der ist damit vermutlich sehr gut gefahren. Nur 8. geworden, hatte zwischenzeitlich, wenn ich das richtig mitbekomme, Probleme mit seinem Ohr. Und dem hat man das gesamte Rennen über schon angesehen, dass er sich nicht wirklich so gut fühlt. Und auch die Zwischenzeiten waren da natürlich jetzt verhältnismäßig, aber schon erstaunlich langsam. Auf, wie gesagt, 19,6 Runden, die sie insgesamt gelaufen sind. Und ja, so ein bisschen an Brisanz hat das Ganze natürlich auch schon verloren, als 2 Tage vorher klar war, dass Kenenisa Bekele absagt wegen Warnproblem. Ja, das große Duell ist damit ausgefallen. Aber das, also vermutlich haben dann erstmal alle gedacht, wie langweilig. Dann läuft Kipchoge ab Kilometer 35 ganz allein vorne weg und gewinnt das dominant. War dann eben Pustekuchen, aber ja, immer noch schön zu sehen, dass ja zwischen Theorie und Praxis auch immer noch Welten liegen können und dass alles, was vorher auf dem Papier schon entschieden zu sein scheint, doch erstmal umgesetzt werden muss. Viel eindrucksvoller fand ich, weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat, wer das vielleicht verpasst hat oder auch nur das Männerrennen geguckt hat, kann ich das Finish bei den Frauen um Platz 2 nur empfehlen, weil das war so, glaube ich, mit das Krasseste, was ich gesehen habe bisher im Sport oder zumindest im Marathon. Also ich habe das mit einem Kumpel zusammen geguckt und dann dachten wir so 600 Meter vorm Ziel, waren das so 150 Meter Rückstand von Sarah Hall, der Frauen von Ryan Hall, der auch zwischenzeitlich mal den amerikanischen Rekord im Marathon hatte, auf die zweitplatzierte Kenianerin. Und wir dachten erst so aus der Perspektive, man kennt das ja so ein bisschen, wenn das von vorne gefilmt wird, sieht das immer so nah aus. Und dann kam die Perspektive von der Seite und das Motorrad ist so vorgefahren und dann kam sie immer noch nicht und immer noch nicht. Und es war so klar, okay, so 100, 150 Meter sind das auf jeden Fall, das wird nichts mehr. Ja, und das Ende vom Lied war dann eben ganz kurz vor Schluss, also wirklich 5 Meter vor der Ziellinie, hat sie es noch geschafft, wirklich mit einem echt super lang gezogenen Endspurt. Also sie sah die letzten 2 Kilometer schon so aus, als wenn sie sprinten würde. Das war wirklich heftig. Und hat sie es echt noch geschafft, sie einzuholen. Und mit persönlicher Bestzeit knapp unter 2:22, als Amerikanerin dann auf Platz 2 noch vorgelaufen. Das war wirklich eine eindrucksvolle Leistung. Und was dann im Nachhinein, mussten alle so beim Posten irgendwie so ein bisschen vorsichtig sein, weil die Leistung einfach wirklich beachtlich war und man irgendwie oder gefühlt sich einige nicht getraut haben, die Leistung irgendwie schmälern zu wollen. Aber es war dann bei den Bildern doch schnell ersichtlich, dass sie einen Prototypen von Schuh läuft, der ja jetzt verboten ist. Das darf man nicht mehr. Und dann war eben auch die Erklärungsnot dementsprechend groß. Und irgendwann relativ kurzfristig oder kurz nach dem Rennen kam dann raus, dass sie eine Sondergenehmigung bekommen hat vom internationalen Weltverband. Vom Weltverband und mit der Genehmigung, dass sie die Schuhe, dass es in Absprache passiert ist und sie dürfen die Schuhe tragen. Sie kriegt die Ausnahmegenehmigung. Einmal war dann zwischenzeitlich, als ich es gesehen habe, im Umlauf, dass sie das aus gesundheitlichen und orthopädischen Gründen machen darf, war es natürlich dann wirklich, also das wäre natürlich ganz großer Quatsch gewesen. Also yeah. Das ist einfach ein Essex-Modell, was von der Farbe dem Meta-Racer ähnelt, den es eben gibt, aber der hat keine große hohe Sohle und das ist eben quasi gefühlt das gleiche Obermaterial mit der Sohle vom Vaporfly Next Percent oder auch wie man das jetzt von dem neuen Adidas kennt. Also ein Schuh, den es de facto so bei Essex noch gar nicht gibt. Und dann lag eben auch der Wortlaut der Genehmigung vor und da hieß es dann eben, der Schuh war schon irgendwie so langfristig geplant und durch die Ausnahmesituation Corona-bedingt für die Athleten und auch für die Hersteller war es dann in Absprache eben möglich, weil der Schuh auch vorher geplant war, dass man zu dem Zeitpunkt den dann schon einsetzen darf, in diesem Fall, wenn man es vorher im Juli schon beantragt hat. Also scheint zwar sehr langfristig in Planung gewesen zu sein, trotzdem ist jetzt meine persönliche Meinung, widerspricht es halt den Regeln.
Ja.
Das ist kein Serienmodell.
Kann
das
ich
ist
nachvollziehen, ein, ja.
Ich meine, aus dem Grund wurden die Prototypen verboten, damit eben gerade das nicht passiert. Und ich meine, wenn halt jetzt alle Weltklasse-Athleten losgehen können und sich einer nach dem anderen Ausnahmegenehmigungen holen können, die mehr oder weniger, sage ich jetzt mal vorsichtig, und das hat nichts mit der Athletin oder so zu tun, aber es ist ja so ein bisschen scheinheilig. Also das ist ja natürlich zu 100% nur aus Performancegründen, einfach weil Essex auf dem Markt jetzt noch kein Modell hat, was dann vermutlich in dem Ausmaß für einen Marathon konkurrenzfähig ist. Und natürlich möchte sowohl der Hersteller als auch die Athletin darauf nicht verzichten. Das ist auch alles nachvollziehbar. Mhm. Aber dann muss man eben gucken, dass man das hinbekommt und sich an die Regeln hält, sonst hat man einfach streng genommen Pech gehabt. Also auch wenn es das Modell gibt und das vielleicht in 2 Monaten kommt oder erst nächstes Frühjahr, weil es taktisch klüger ist, dann müssen die Athleten halt einen sauren Apfel beißen und es ist vorher nicht möglich, in den Schuhen zu laufen. Also das finde ich halt so ein bisschen, dann nimmt man sich als Verband ja auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, wenn keine Events stattfinden und dann der London-Marathon als ganz großes Event und dann wird eine Athletin mit einer wirklich phänomenalen Leistung Zweite und es kommt raus, dass ausgerechnet die Athletin mit einer einzigen Sondergenehmigung ein Modell trägt, was für keinen anderen zugänglich ist. Das ist dann sicherlich nicht so gewollt, aber dann spielen halt solche Umstände mal zusammen und dann sieht man als Verband auch eben schlecht aus. Also wenn man das dann einfach so durchwinkt, das fand ich und fanden auch viele andere, wenn man sich da so umguckt, da waren viele sich auch einig, dass es dann eben, ja, also dafür muss man die Regeln nicht machen, weil die gibt es ja auch noch nicht so lang. Und
ja,
wenn man dann bei der ersten Möglichkeit, wie gesagt, viele Veranstaltungen gab es vorher auch noch nicht, sodass man nicht gesehen hat, okay, hätten sie es auch schon vorher gemacht oder machen sie es jetzt echt für jeden oder gehen da wirklich dann so ein bisschen taktisch vor. Aber ja, das wird auf jeden Fall spannend für die Zukunft, wie sie damit umgehen. Also ob das jetzt wirklich nur Schall und Rauch ist, diese Regel von Prototypen, oder ob es jetzt zukünftig genauso ist wie vorher auch. Also dass man eben dann sehen kann, gut, es gibt die Regel, aber es hält sich niemand dran und es wird nicht durchgegriffen und alle laufen dann letztendlich doch mit Prototypen durch die Gegend. Mhm. Also Und dazu kommt sogar noch jetzt bei dem ganzen Schuhthema, dass eventuell manche Sachen ja gar nicht ersichtlich sind. Also was so auch Platten angeht, die verbaut sind, bei manchen Schuhen müsste man den Schuh ja quasi aufschneiden, um wirklich nachzugucken, ob das so ist oder nicht. Könnte man ja vom Aussehen genauso bauen und in der Mittelsohle kann man ja quasi machen, was man will. Wahrscheinlich nicht, aber wäre nicht ausgeschlossen, dass man das verbaut, ohne dass man es von außen erkennen kann. Mhm. Und das wird natürlich nicht gemacht. Also die zerstören natürlich nicht die Schuhe von allen Elite-Läufern da. Aber das ist jetzt, das Ganze zeigt auch einfach, dass das echt ein sensibles Thema irgendwie ist.
Absolut. Und
auch echt aktuell bleibt.
Absolut.
Ja.
Irgendwann kommt der Begriff Schuhdoping auf den Markt.
Ja, den gibt es ja schon länger. Also gerade was am Anfang die Verfügbarkeit anging, als man irgendwie gesehen hat, der damals noch Vaporfly 4% funktioniert offensichtlich, aber den gibt es nirgends mehr. Und andere Athleten dürfen sowieso nicht mit dem laufen. Und wir hatten das ja alles, Geschichten, Schuhe angemalt und so weiter, Logo raufgeklebt. Also da war der Begriff ja schon im Umlauf. Aber es bleibt halt echt spannend, wie das so weitergeht.
Ja, ja. Ja, der London Marathon hat so ein bisschen Sonderstellung dieses Jahr gehabt, ein recht steriles Event, um eben den Top-Sportlern da das auf Weltklasse-Niveau zu ermöglichen, doch einen Marathon zu laufen. Das Gleiche steht im Triathlon ja hoffentlich auch noch an. Wir reden über die PTO-Weltmeisterschaft, die erste, die am Nikolaustag, am 6. Dezember 2020 stattfinden soll in Daytona, Florida. Wir haben das Thema schon ein paar Mal gehabt, aber was jetzt Neues ist, gibt erste, ja, soll man es Startlisten nennen? Startlisten würde ich es noch nicht nennen. Es gibt eine Liste von qualifizierten Athleten, wo wir aber auch von einigen schon wissen, dass die ihre Saison eigentlich abgehakt haben. Von anderen auch schon gehört haben, das ist ganz schön teuer, das ganze Event. Ich setze lieber aufs Jahr 2021. Aber es gibt zumindest ein erste Anzeichen für ein Startfeld. Die Distanz ist inzwischen auch offiziell raus. 2 Kilometer Schwimmen in einem Bassin innerhalb des Daytona International Speedway. Ich weiß nicht, ob das für Ruderrennen oder Bootsrennen oder so genutzt wird normalerweise. Dann 80 Kilometer Radfahren im großen Oval des Speedways mit den bekannten Steilkurven und 18 Laufkilometer auch innerhalb des Geländes. Also das Ganze irgendwo in Stadionatmosphäre, aber ein verdammt großes Stadion. Ja, ich habe es besichtigt mal vor ein paar Jahren. Ohne Sport war schon eindrucksvoll genug. Und ja, starten sollen 50 Frauen und Männer jeweils. Und es gibt die ersten Listen. Da hat man das PTO-Ranking genommen. Ich glaube zum Stichtag 1. Januar oder war es 31. Januar. Also Januar und März, ja, die beiden Stichdaten wurden, je nachdem, ob die Athleten noch Rennen gemacht haben oder nicht, verwendet, herangezogen. Natürlich sehr langstreckenlastig, das Ranking. Und es soll noch 10 weitere Startplätze geben bei Männern und Frauen, die per Wildcards vergeben werden, wo ein Gremium jetzt dieser Tage tagt, vielleicht auch schon getagt hat. Die Veröffentlichung soll nächste Woche erfolgen.
Ja, sprich einfach 40 Plätze über Rangliste, wobei, wie du schon gesagt hast, man kann davon ausgehen, Athleten, die berechtigt sind, aber auf den Start verzichten, werden einfach nach Liste ein und ein weitergegeben, bis jemand den Startplatz annimmt. Mhm. Kann man natürlich von ausgehen, also jetzt im Ranking auf Platz 1 ist Jan Frodeno, halte ich jetzt für sehr unrealistisch, nachdem er gesagt hat, 6 Wochen komplett Pause und auch mit dem Risiko, was das Ganze hätte im Hinblick auf nächstes Jahr, dass der jetzt sagt, der macht das Rennen. Da kann man, glaube ich, auch von ausgehen, dass der schon mal raus ist und vielen anderen geht es ja wahrscheinlich ähnlich. Wir haben ja mal über diese Verpflichtung gesprochen, dass einige Athleten, ich weiß nicht, was umfasst das in den Top 20 oder Top 10
ist? Ja, es gibt diesen Athletenvertrag, wo wir mal Einsicht genommen haben, wo drin steht, wenn die PTO ein Rennen, ob es Meisterschaft ist oder nicht, es spielt da keine Rolle. Wenn die PTO ein Rennen ausschreibt, wo es mindestens $1 Million Preisgeld gibt, das ist in Daytona der Fall, dann müssen die Top 20 des Rankings starten. Ja, so war es da geschrieben. Papier ist geduldig, wir sind sicher in einer Sondersituation. Ja, und ich meine auch nicht, dass da irgendwo besonders definiert war, was eben als Szenario hergehalten werden kann. Also ich sage mal, ein ärztliches Attest. Wie genau das da genommen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, in diesem Jahr kann man freuen sich viele Athleten, wenn es das Rennen gibt. Wir wissen auch, da werden erste Trainingslager geplant, speziell darauf hin. Aber es gibt eben auch andere Athleten, die sagen, schwierig, ich bin eigentlich schon gedanklich im nächsten Jahr.
Ja, aber ich glaube, für alle, für die sich das nochmal lohnt, spezifisch sich jetzt 8 Wochen vorzubereiten und eben das Rennen dann auch auf einem hohen Niveau zu machen, das werden ja genug Leute sein, sowohl bei Männern als auch bei Frauen,
ja.
Ist es natürlich eine schöne Option. Und die Liste ist ja lang, also da wird man das auf jeden Fall so besetzen können, dass es auch ein Weltklassefeld ist letztendlich. Du hast gerade schon erwähnt, heute bei Sebastian Kienle gesehen, dass der offensichtlich heiß ist, auch damit liebäugelt, noch 3 Wochen Trainingslager auf Fuerteventura zu machen, wenn es die Situation mit den Reiserestriktionen hergibt.
Ja, wie gesagt, Hannes hat erwähnt, ab 16. machen die auf.
Ja.
Er hat da seinen festen Platz.
Ja, und hat dann auch, das war ganz spannend, also Sebastian Kienle ist ja jetzt nicht bekannt als derjenige, der groß Einblick in spezifische Trainingseinheiten gibt oder so, aber auch jetzt ganz klar gesagt, er geht davon aus, wenn er eine Chance aufs Podium haben will, dann muss er den Rückstand beim Schwimmen über 2 Kilometer auf ungefähr 1,30 minimieren bis zur Spitzengruppe und in der Lage sein, die 18 Kilometer am Ende von einem Schnitt um die 3,15 pro Kilometer oder schneller zu laufen. Mhm. Hat dann auch gesagt, beides sieht gerade sehr unmöglich aus, aber er arbeitet an sich und will eben dann gucken, für was es reicht in 8 Wochen. Ja, aber so wird es, denke ich, vielen anderen auch gehen, die da jetzt nochmal die Chance wird, dann ein richtig, richtig großes Rennen zu machen.
Ja, unter den 80, also sprich 40 Frauen, 40 Männern, die startberechtigt wären, sind 11 Deutsche. Ja, jetzt suche ich es mir gerade nochmal raus. Das wären bei den Frauen aktuell Anne Haug, Laura Philipp, Daniela Bleimel und Caroline Lehrieder. Alles Langdistanzathletinnen. Die Distanz ist ja ein bisschen kürzer als Mitteldistanz. Also es ist durchaus sicher interessant für den einen oder anderen, der von der kürzeren Distanz kommt, da mitzumischen. Ja, auch in einem vorolympischen Jahr. Ich glaube jetzt nicht, dass in Laura Lindemann da groß Interesse hätte. Oder wie schätzt du das ein?
Ich glaube auch nicht. Dafür ist ihr das Format, denke ich, auch zu fremd, dass sie da so eine lange Reise und so einen großen Aufwand auch auf sich nimmt. Davon gehe ich nicht aus. Aber wenn man eben sieht bei den Männern, natürlich werden die Wildcards auch irgendwie begründet verteilt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass also natürlich jemand wie Christian Blumfeld oder Gustav Iden als 70-3-Weltmeister, das ist ja quasi ein Mitteldistanzformat, da eine Chance haben. Von der PTO selbst wurde nochmal so ein Name, Jonathan Brownlee, in den Raum geworfen. Ja, das wäre natürlich auch sehr interessant, wie der sich da bei dem Feld auf eine Mitteldistanz schlägt. Und ansonsten muss man eben mal gucken, wie viele, letztendlich geht es ja darum, das ist ja ein Langdistanz- und Mitteldistanzlastiges Ranking, welche Kurzdistanzler oder welche großen Namen, bei denen man gerade davon ausgehen kann, dass sie auch sehr leistungsfähig sind, vielleicht werden da auch irgendwie Nachweise herangezogen, wer da Interesse hat zu starten. Also so ein Henry Schumann hat ja auch schon mal eine Mitteldistanz gemacht, wenn jetzt jemand wie Vincent Louis tatsächlich sagt, trotz Olympia nächstes Jahr irgendwie als Abschluss will er sich dann nochmal ausprobieren, halte ich jetzt persönlich nicht für realistisch, aber ich glaube, sowohl bei Männern als auch bei Frauen wird der Blick da so Richtung Kurzdistanz-ITU-Szene gehen, um denen dann bei Bedarf die Chance zu geben, sich mit den Spezialisten zu messen.
Ja, aus deutscher Sicht aktuell qualifiziert Jan Frodeno und Sebastian Kienle, die beiden Ironman-Weltmeister. Patrick Lange allerdings nicht, ja, der stand im Ranking nicht hoch genug. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt da Interesse hat, zu starten überhaupt.
Ich glaube, der hat auch gesagt, dass er jetzt einen Haken hinter das Jahr gemacht hat.
So habe ich es auch verstanden.
Das klingt nicht so, als wenn er da Ambitionen hätte.
Ist halt die Frage, ob man das schon zum neuen Jahr zählt.
Ja.
Außerdem noch mit dabei Andreas Dreiz als amtierender Road-Champion, Maurice Clavel, Florian Angert, Andreas Böcherer und Frederik Funk. Für Frederik Funk wäre das, glaube ich, ein ganz heißes Ding, oder?
Das glaube ich auch, ne? Ja.
Also, ja. Ne? Weißt du da was, ob er starten will?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Der hat jetzt 2 Wochen Pause gemacht und mal durchgeatmet und startet jetzt auch dann den Aufbau Richtung Daytona. Ja, also wie gesagt, da gibt es genug Leute, die heiß sind. Also
ja.
Wenn das wirklich so stattfinden kann und auch mit den anbahnenden Feldern, dann wird das echt nochmal ein ganz großes Ding zum Abschluss des Kalenderjahres. Wir sind wahrscheinlich alle gedanklich dann schon in der Saison 2021, aber so in der Weihnachtszeit, es wäre einfach auch mal ein anderes Bild. Also wenn man sich sonst vorstellt, dass man im Dezember, es gibt sonst immer natürlich, ich glaube, das wäre auch das Wochenende sonst von Bahrain gewesen, dann gibt es im Januar Dubai und so, aber dass man einfach wirklich auch so ein starkes Feld dann da über eine Mitteldistanz sich messen sieht, das hätte sich sonst auch wahrscheinlich keiner träumen lassen.
Ja. Wer auch noch nicht drauf ist, sind die Norweger.
Ja, genau, habe ich ja gesagt.
Genau, hat man schon. Ja, warten wir es mal ab. Ne? Also Nicola Spirik, über die haben wir in den letzten 2 Wochen schon viel gesprochen.
Genau, bei den Frauen, ja.
Ja, also Wir hoffen weiterhin drauf, dass wir doch noch eine Triathlon-Weltmeisterschaft in diesem Jahr haben werden und dass sie auch den Namen Weltmeisterschaft verdient, dass nicht irgendwelche Reiserestriktionen dagegen sprechen.
Wir hoffen vor allem, dass nicht wie so oft 2 Stunden nach Beendigung dieses Podcasts eine Nachricht reinkommt, Challenge Daytona abgesagt. Das wäre mal wieder sehr ungünstig.
Ja, ja. Was hatten wir letzte Woche? Irgendein Thema hatten wir letzte Woche.
Nee, wir hatten letzte Woche weiß ich nicht, vorletzte Woche hatten wir Luxemburg. Da haben wir noch über Luxemburg gesprochen und eine Stunde später kam dann die Absage. Das ist uns ja mit den Absagen dieses Jahr ein paar Mal mehr passiert, an dem gleichen Tag, ein Stück weit später.
Ja, also wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und da haben wir tatsächlich noch gute Hoffnung. Und wie gesagt, wir beobachten auch nach wie vor die Zahlen, die in Florida weiterhin stellenweise sehr hoch sind, in dem County, wo Daytona liegt, überschaubar, also immer noch so, dass in Deutschland die Warnsignale angehen würden, aber die Entwicklung ist langsam rückläufig und
ja. Wir haben auch den Hinweis aus der Hörerschaft bekommen. Ich finde das ja auch immer faszinierend, wenn man so mitbekommt, wo das teilweise überall gehört wird, also wo Deutsche international verteilt sind, die Triathlon interessiert sind und hier zuhören, dass in Florida offensichtlich auch, weil wir darüber gesprochen haben, dass der Ironman Florida noch nicht abgesagt ist, dass an der Veranstaltung unter anderem deswegen festgehalten wird, weil einfach die Politik gerade in der Richtung keine Restriktionen auferlegt und keinen Riegel vorschiebt und das aber angesichts der Lage wohl sehr bedrohlich und gefährlich ist. Und da war der Kommentar von jemandem, der vor Ort lebt, auch, dass er niemanden empfehlen würde, da an den Start zu gehen und das so zu unterstützen. So kann man, glaube ich, den Tenor da deuten, einfach weil das aufgrund der Lage unverantwortlich ist und die Politik das nicht ernst genug nimmt, eben auch nicht nur, was ganz Amerika betrifft, sondern eben auch die Bundesstaaten. Mhm. Das passt ja so ein bisschen ins Bild, weil gerade bei dem Rennen haben wir und auch viele andere sich natürlich gefragt, warum das nicht mit ganz viel Vorlauf schon abgesagt wurde. Ist dann auf jeden Fall ein Stück weit erklärbar.
Ja, also wir machen keinen Hehl daraus. Unser Lieblingsbundesstaat ist und bleibt Hawaii.
Ja, genau. Das auf jeden Fall.
Und ich habe es vorhin schon angekündigt, wir haben noch einen zweiten Gesprächspartner. Der hat schon ein paar Mal eine Rolle gespielt bei uns. Der war schon in unserer Live-Show vor Ort. Wir haben schon im Podcast mit ihm gesprochen. Franz Weber ist vor vielen, vielen Jahren ausgewandert aus Wuppertal kam er nach Hawaii, ist dort in der Bio-Food-Branche tätig, aber eben auch als Volunteer beim Ironman Hawaii. Ganz früher hat er mich schon mal auf dem Motorrad während des Rennens auf seiner Harley über die Strecke gefahren. Inzwischen ist er in der Hierarchie des Rennens deutlich höher, ist Chef der Kommunikation nach außen, Chef der Volunteers. Und mit dem werden wir jetzt einmal telefonieren.
Aloha.
Aloha, Franz. Wie geht es dir?
Wunderbar, Frank. Wunderbar. Könnte nicht besser sein.
Das ist sehr schön. Franz, es ist Race Week. Stell dir vor, es ist Race Week und keiner ist da. Das konnten wir uns nie ausmalen, dieses Szenario. Wie ist es in Kailua Kona?
Es ist sehr ruhig. Wir haben ja immer noch keinen Tourismus. 98% weniger Touristen als letztes Jahr in Hawaii. Das merkt man schon. Straßen ist ruhig, alles ist frei. Aber es ist schon ein komisches Gefühl, das erste Mal für mich in 28 Jahren überhaupt nichts an Ironman-Events zu haben hier in Kona.
Ja, es wäre Rennwoche. Merkt man irgendwas, dass diese Woche die Woche des Jahres wäre für uns Triathleten? Ist irgendwas los oder ist alles so normal wie vor 3 Wochen?
Also Ironman versucht ja diese Woche mehrere Veranstaltungen zu machen, virtual, also virtuell, man kann das dann von überall mitmachen, jeden Tag ist was anderes, die Komomai Party, der Swim, Hoala Swim, 5K Run, mitten in der Woche Fahrt nach Hawaii und Abschlussfeier und das alles wird also alles auf Facebook gemacht, aber nicht so in Person. Sogar der Underpants Run findet statt.
Aber auch nur virtuell, oder warst du schon? Nein, es wäre ja am Donnerstag. Wirst du Donnerstag laufen gehen?
Ich nicht, aber es wird also sehr propagiert und machen wohl einige auch dran teil und es soll wieder auch gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden und ich habe mit einigen gesprochen, die laufen nicht mit, aber sie spenden für dieselben Zweck. Also die Idee versucht weiterhin am Leben zu erhalten,
ja. Ja, ja. Wenn man den Ali-E Drive lang gegangen ist, ich war jetzt auch ja schon 22 Mal bei euch, man hat eigentlich jedes Jahr das Auf und Ab der amerikanischen und Weltwirtschaft auch an den Geschäften im Ali-Drive sehen können. Wie sieht es aus? Merkt man die Einschnitte deutlich?
Ja, also die ersten 3-4 Monate ging es ja noch, weil ja die USA viel Geld zur Verfügung gestellt hat, mehrere Milliarden Dollar, dass man im Prinzip Geld bekam dafür, dass man die Leute weiter beschäftigte. Aber das ist jetzt, hört jetzt auf und jetzt wird das doch schon bemerkt, dass immer weniger da sind. Andererseits, man sieht viel mehr Fahrradfahrer und Fußgänger auf Allee Drive, weil es jetzt viel ungefährlicher ist. Ne? Keine Autos, jetzt kann man das benutzen. Und Fahrradgeschäfte sind auch, haben Hochbetrieb, es werden viel mehr Fahrräder gekauft.
Oh, sehr schön, ja. Ja, die Institution, die jeder Triathlet da kennt, der Pool und das Lava Java und so, ist das alles offen oder merkt man auch da, dass es schwierige Zeiten sind?
Ja, beim Pool ist immer viel Hickhack, dann einmal ist geschlossen, einmal offen, dann darf man die jede zweite Bahn benutzen oder nur am Morgen oder nachmittags. Die Strände waren auch wieder zu, am 1. Oktober wieder aufgemacht. Dann darf man über die Strände ins Wasser gehen, aber sie nicht am Strand aufhalten. Dann sind es mal 5 Maximum, mal 10 Maximum. Ständig ändern sich die Regeln und jede Insel ist auch anders.
Ja.
So viel hin.
Ja. Ja. Und die Registrierung oder die Restrictions waren für Big Island ja sehr hart. Ja, man konnte ja, glaube ich, zeitweise nicht mal zwischen den Inseln reisen. Big Island ist lange verschont geblieben von Covid, aber irgendwann ging die Welle dann auch dort los. Ja, wie ist aktuell der Stand?
Ja, es ist eigentlich sehr zentriert. Einmal in dem Veteranenaltersheim, da sind 28 von den 30 Todesfällen, die registriert worden sind, aus dem Heim. 2 andere sind aus einem anderen Altenheim. Und auch die meisten Vorfälle sind zentriert auf ein paar Stellen. Das Gesundheitssystem in den USA ist leider nicht so sozial eingerichtet, dass es für alle gleich ist. Und das merkt man dann schon so, dass in solchen Institutionen die Pflege nicht immer so gut ist, wenn man es sich nicht leisten kann.
Ja, ja. Jetzt ist hier in Europa oder in Deutschland eine lange Diskussion gewesen um die Maskenpflicht. Also momentan herrscht schon seit Wochen Maskenpflicht, wenn wir einkaufen gehen. Wie ist es, wenn ich in den Second Safe oder in den Walmart gehe?
Auch starke Maskenpflicht oder alternativ kann man so ein Schild, so ein Schild vor dem Gesicht tragen. Aber Maskenpflicht ist überall, ja, in allen Restaurants. Also wenn man aufsteht, zur Toilette geht, muss man die Maske tragen. Wenn man sich hinsetzen isst, darf man sie wieder abnehmen. Wenn man rausgeht, muss man sie wieder anziehen. In vielen Sportclubs ist es auch so, dass man, wenn man zwischen den Maschinen hin und her geht für den Workout, muss man die Maske anziehen und wenn man dann an der Maschine ist, darf man sie wieder ausziehen. Also und wie gesagt, ständige Änderung, jede Insel anders, jeder Betrieb anders, wenig einheitlich.
Ja, ja. Aber wird das so allgemein akzeptiert? Ich meine, in Deutschland haben wir große Demonstrationen, da gehen die Leute gegen die Maske auf die Straße. Wie ist so die Stimmung insgesamt in Sachen Covid und Restriktionen und was kommt von oben? Wie gehen die Menschen damit um?
Allgemein sind die Leute sehr genügsam und sehr friedlich, aber in großen Bereichen trägt man einfach keine Maske und spricht keiner drüber. Also viel Geschäften ist auch, man kommt rein mit der Maske und dann guckt man sich an und dann nehmen beide die Maske ab.
Okay.
Und lachen nur.
Okay. Es ist ja Wahlkampf. Ich glaube, nicht nur der amerikanische Präsident wird gewählt, auch der Major wird gewählt von Big Island. Ist das richtig?
Das ist richtig. Der Major, der Staatsanwalt, der Councilmember, also Stadtrat, auf allen möglichen Ebenen sind Wahlen, ja.
Ja, spielt Covid da eine Rolle lokal bei euch, was die Wahlen betrifft?
Ich glaube schon, es spielt eine Rolle, die Inkompetenz und die wenige Mut, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das hat schon viele Wähler verstimmt und das also insoweit spielt das schon eine Rolle, dass eben im Augenblick die Politiker alle Angst haben, Entscheidungen zu treffen und deswegen ständig hin und her schwanken.
Okay, okay. Hin und her geschwankt ist ja auch der Ironman, der sollte ursprünglich im Februar stattfinden. Wie hat die Community das aufgenommen, dass das Rennen um ein halbes Jahr erst verschoben wurde in Februar und nicht gleich abgesagt wurde?
Die Community ist sich gar nicht so sehr bewusst, wie wichtig das ist. Ironman, haben sie jetzt ja vor einem Jahr festgestellt, hat 73 Millionen Dollar nach Hawaii gebracht an Einnahmen. Das ist also schon eine Menge. aber die Leute hier sind sich nicht so im Klaren. Triathlon hat in den USA auch überhaupt nicht so die Bedeutung wie in dem Rest der Welt. Hier sind überwiegend Football, Basketball, Baseball und Eishockey. Das sind die Sportarten. Alles andere ist sekundär. Und deswegen ist Triathlon nicht ganz so auffällig. Aber die Leute merken schon, dass plötzlich die Touristen wegbleiben, die Einnahmen wegbleiben, die ganzen Organisationen, die ständig helfen, damit über 5000 Helfer, viele sind davon kleine Vereine, denen fehlen jetzt die ganzen Einnahmen. Ironman hat jedes Jahr 100 bis 150.000 Dollar für diese Vereine gegeben und das ist jetzt eine Einnahme, die fehlt schon.
Ja, ja. Ohne Touristen und ohne Ironman bräuchte man wahrscheinlich auch keine Hotels. Sind die offen, sind die geschlossen?
Es sind vielleicht 5% der Hotels offen. Zum Beispiel hier auf der Insel ist ein Hotel offen, weil die offen sein müssen, weil die einen Vertrag haben mit der Fluggesellschaft. Die dürfen nicht schließen, die müssen deren Piloten haben. Aber sonst, ein Hotel wird benutzt für Obdachlose unterzubringen, aber sonst sind die Hotels eigentlich alle zu.
Okay, okay. Ja, wenn das Geld nicht kommt, wie steht es da um dich und deine Foundation? Ja, wir haben im Frühjahr ja eine Aktion gemacht. Wir haben zusammen 3.600 Euro eingenommen für deine Aktion Paying It Forward, West Hawaii. Erzähl nochmal, was genau machst du da?
Also ich bin in etwa einem halben Dutzend verschiedenen Organisationen tätig, die alle mit Kindern zu tun haben, Kinderhilfe, überwiegend Obdachlosen, misshandelten Kindern, Kindern von zerbrochenen Familien. Und es gibt sehr viele Organisationen hier in Hawaii, die helfen und helfen mit Unterstützung. Das Problem ist nur, viele von denen sind sehr bürokratisch und können nicht direkt helfen. Und ich habe eben immer wieder diese Lücken gemerkt. Und die Organisation, die ich gegründet habe, Paying It Forward, weil ich fühle, mir geht es sehr gut und ich habe alles, was ich brauche. Und mit dieser Organisation kann ich eben direkt helfen, wenn eine Mutter nicht zur Arbeit kann, weil ihr Auto Platten hat und oder wenn ein Kind nicht lernen kann, weil sie keine Batterie für einen Computer hat oder solche Sachen, die wo direkt geholfen werden muss. Und da kann ich dann eingreifen und die Unterstützung ist unglaublich, wie die Bevölkerung darauf reagiert, wie die Bevölkerung Geld gibt, Unterstützung gibt. Das ist fantastisch.
Ja, wie gesagt, wir haben auch 3.600 Euro mit den Hörern und Lesern unserer Medien erwirtschaftet. Kannst du konkret sagen, wo das Geld hingegangen ist?
Ja, also ich habe zum Beispiel 26 Laptops gefunden, weil jetzt hier in den USA ist ja immer noch Schule, Fernunterricht, die dürfen nicht zur Schule. Mhm. Und die ganzen Schüler, die benachteiligt sind, da kommen dann welche und sagen, ja, ich benutze das Handy von meiner Mutter, um Unterricht zum Teil zu nehmen. Das ist natürlich kaum möglich. Und dass man da jetzt denen gleiche Möglichkeiten gibt mit einem Tablet oder auch Kinder, die in Behandlung sind, psychotherapeutisch Behandlung sind, die können keine Behandlung haben im Augenblick. Und da haben wir insgesamt 26 besorgt oder Autositze für Kleinkinder, Schuhe für Kinder, die keine Schuhe haben, Kleidung, School Supplies, die eben gar nichts hatten, kann nichts, wo sie schreiben konnten, das besorgt. Also ganz verschiedene Sachen. Familie, die weg musste, Mutter mit drei Kindern aus einem Haus, wo sie misshandelt wurde, keine Bleibe hatte. Da haben wir dann ein paar Sachen für sie besorgt. Für die Kinder, Essen, Versorgung, Windeln und so weiter. Oder auch für eine Familie, die im Auto lebt. Die haben einen Autoschlüssel, wurde denen gestohlen. Habe ich dann ein neues Schloss fürs Auto besorgt, damit die weiterhin im Auto leben konnten. Und es gibt also ganz verschiedene Sachen.
Ja, also Hawaii ist nicht nur der Strand und das King Cam Hotel und alle schönen Bilder, die wir immer produzieren. Hawaii hat auch andere Seiten. Ich denke, vielleicht können wir in der Community nochmal aufrufen. Diese Woche werden viele von uns entweder physisch oder mit dem Herzen in Kailua Kona. Und wer sich der Insel so verbunden fühlt wie ich, der mag vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob er nicht ein paar Euro oder Dollar über hat. Ich stelle den Link dazu gerne nochmal in die Shownotes unten drunter für weitere Projekte.
Also insgesamt habe ich jetzt so auf diese Art 195 Kindern geholfen. Und wow. Alle Fälle ist, ich habe immer einen Sozialarbeiter, der das überprüft und bestätigt. Ich gebe also nie Geld aus an eine Familie, sondern ich frage, was brauchen die? Dann kaufe ich das, dann gebe ich das dem Sozialarbeiter, der gibt das Familie, damit ich das auch weiß, wo das hingeht, wer das kriegt und dass das nicht irgendwo für was anderes verschwindet. Und so habe ich ja so eine klare Liste. Bis jetzt habe ich 75 Anfragen gehabt seit Februar für verschiedene Sachen.
Ja, also wie gesagt,
und
da fordern wir gerne auch mal unsere Hörer auf, tut was Gutes, helft dem Franz und seiner Aktion Paying It Forward.
Und ganz toll, was du da gemacht hast, also das Geld, das hat geholfen und das hat hier auch andere dann angespitzt, sagen sie, oh Mensch, wenn der so viel aus Deutschland kriegt, da können wir ja nicht hier, ne, so lahm rumstehen, da müssen wir auch helfen. Und das hat also schon viele Alimi jetzt sagen, naja, wenn das Drei-Magazin dem glaubt, der Frank, dann muss es ja doch richtig sein und dann können wir auch mal zu lang. Und ich kriege also auch noch von Hörern von dir monatliche Zahlungen, hat einer Dauerauftrag.
Wow, wow.
Jeden Monat kommt Geld rein. Ne?
Also, wow. Das wusste
tolle, ich. Ja. Tolle Reaktion.
Wahnsinn. Jetzt krieg ich Gänsehaut. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, wir werden dich da weiter unterstützen und wir werden sicher, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen, auch nochmal irgendwo eine Aktion vor Ort machen mit dir zusammen. Was hast du für Wünsche fürs neue Jahr? Wie wird es weitergehen bei euch?
Ach, ich hoffe, dass wir bald hier vernünftig werden und dann merken, dass es nicht das Leben regulieren sollte, so eine Krankheit, sondern dass man weiter leben soll und gesund bleiben soll. Und wenn man gesund ist, dann ein gutes Immunsystem hat, dann kommt man eigentlich ganz gut mit solchen Krankheiten zurecht. Und dass man nicht aus dem Auge verlieren soll, dass das Leben vieles Gute bietet. Dass das hier nur eine Sache ist, aber nicht das, was das Leben ausmacht.
Und wenn wir dann im nächsten Jahr im Oktober zurückkommen nach Kailua-Kona, nach 2 Jahren Pause, was wird sich alles verändert haben? Was wird neu sein?
Naja, also Iron Man überlegt schon, wie viele Masken sie kaufen müssen, wenn das nächstes Jahr wieder eintrifft. Und es wird wahrscheinlich weniger Geschäfte geben, weniger Restaurants, weniger, so viele von denen werden wahrscheinlich pleite gehen in den nächsten 2-3 Monaten. Ich glaube schon, dass so 20% der Geschäfte weg sind. Und andererseits, der Häusermarkt boomt vom Festland. Alle Leute kaufen hier Häuser ungesehen. Weil die meinen, Hawaii ist doch relativ sicher und das macht sich also schon bemerkbar.
Oh wei, ja, oh, große Veränderung. Ja. Wir sind sehr gespannt. Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen können. Ja, für viele Menschen, auch hierzulande, ist es ja eine große Perspektive, einmal nach Hawaii reisen zu dürfen. Ich hatte das Vergnügen schon ein paar Mal öfter und es war immer eine Freude, dich da zu sehen. Und ich hoffe darauf, dass wir uns im nächsten Jahr im Oktober da wiedersehen und dann kommst du in unsere Show und dann machen wir nochmal eine schöne Aktion zusammen.
Absolut, ja. Wie Franz, man so schön sagt hier, Ahui Ho.
Sehr schön, Ahui Ho. Mahalo für das Gespräch, Franz. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bei dir ist es schon spät jetzt. Danke für deine Zeit und alles Gute nach Kailua Kona.
Ja, und danke für deine Unterstützung und tolle Berichterstattung. Es ist immer wunderbar, dir zuzuhören und zu sehen, was du schreibst.
Vielen Dank, wir machen das sehr gerne. Mach's gut, Dankeschön. Gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Aloha.
Aloha. Ja, immer wieder eine große Freude mit Franz. Ich muss zur Erklärung dazu sagen, wir haben das Gespräch heute früh aufgezeichnet. Franz lebt auf Hawaii, hat 12 Stunden Zeitunterschied.
Vielleicht haben sich einige sonst gerade gefragt, wenn bei uns Nachmittag ist, ob Franz dafür extra in der Nacht aufgestanden ist. Nein, ist er nicht.
Nee, ich bin in der Nacht aufgestanden, darum hat Simon jetzt auch nicht gesprochen. Der hat da noch geschlafen.
Ja, genau.
Oder trainiert. Ich nehme.
Ja, nein, gerade nicht.
Wenn du sagst gerade nicht, ja, also wenn du eine Ruhewoche hast, ja, da schlackern andere mit den Ohren. Ja, das ist für die Trainingslager.
Ja.
Was heißt gerade nicht?
Ich habe wirklich 3-4 Tage gar nichts gemacht, aber das liegt auch daran, dass ich so ein bisschen zur Pause gezwungen wurde, weil ich ein bisschen Wadenprobleme habe gerade. Aber es ist in der Saisonpause bei jemandem oder bei mir persönlich auch ganz gut, dass ich da nicht nach 2 Tagen in den Modus verfall, Angst davor zu haben, zu wenig zu machen und schon wieder aufzudrehen. Also wenn man so mal ausgebremst wird zur richtigen Zeit, ist es vielleicht gar nichts Schlechtes.
Ja. Ja, komm, Sonntagmorgen, wir beiden und Jan Frodeno.
Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal. Apropos Jan Frodeno, wir haben eine sehr nette Zuschrift bekommen aus dem Ruhrgebiet. Und zwar von Sebastian Koke, der Hat selber noch keine Langdistanz gefinisht, möchte das Ganze aber im nächsten Jahr in Rot machen, wäre, glaube ich, für dieses Jahr gemeldet gewesen, aber hat sich überlegt, irgendwie kann ich dieses Jahr nicht so an mir vorbeistreichen lassen und hat sich ja was Besonderes ausgedacht. Er weiß, Entschuldigung, in Rot, da steht die Weltbestzeit im Triathlon. Und zwar, du weißt es auswendig, 7 Stunden, 35 Minuten.
35, und 34 oder 36? 34.
Ja, irgendwo wird es hier drinstehen. Oh Mann, das ist jetzt peinlich.
Ja, wenn du die Lösung nicht weißt, ist natürlich ja, die Frage zu stellen.
Also 12 Sekunden mehr hat er gebraucht als Nils neulich bei der Hölle von Kuh. Ne?
Das wäre vielleicht dann der kürzere Weg, da zu gucken.
Also Jan Frodeno hat vorgelegt, 7 Stunden, 35 Minuten und 39 Sekunden. Ja,
okay. Knapp
und dann, ja. Sebastian Koke weiß, diese Zeit werde ich wahrscheinlich nicht schlagen, wenn ich über die volle Distanz gehe. Er dreht den Spieß um. Er sagt, ich mache diese 7 Stunden, 35 Minuten und 39 Sekunden. Und schaue mal, wie weit ich in der Zeit komme. Ja, sein Plan ist.
Ja, und sogar noch so aufgeteilt, dass er jeweils in allen Disziplinen die gleiche Zeit absolviert wie Jan Frodeno und dann einfach das nicht auf die Distanz, sondern auf die Dauer beschränkt.
Genau, genau. Sein Plan ist, 8 Uhr morgens geht's los mit 45 Minuten im Schwimmbad in Werne an der Lippe. Ja, 45 Minuten war die Zeit damals von Jan Frodeno. Die Radzeit von Jan Frodeno, 4 Stunden, 8 Minuten und 7 Sekunden. Da wird er dann von Werne an der Lippe nach Bochum fahren. Da hat er ungefähr 800 bis 1000 Höhenmeter. Das passt ja auch so ungefähr zum Kurs in Rot, ja, so in gröber Näherung. Und anschließend hat er sich eine 5-Kilometer-Runde gesteckt, auf der er noch 2 Stunden, 39 Minuten und 35 Sekunden, also Jan Frodenos Marathonzeit 2016 in Rot, laufen wird. Und zwar das Ganze in Bochum am Hospiz. Und das Hospiz ist auch Ziel der ganzen Aktion. Er sammelt nämlich für das Hospiz St. Hildegard in Bochum Geld. Und hat da schon mal etwas gemacht, schon mit einer Aktion mal 4.000 Euro gesammelt. Jetzt geht es eben darum, wie viel Kilometer schafft er in diesen 7 Stunden, 35 Minuten und 39 Sekunden. Für jeden Kilometer, den er schafft, hat er Spendengelder gesammelt und das sind aktuell schon fast 40 Euro pro Kilometer. Ne? Also bei
das ist echt ordentlich.
Ja, bei einem 150 Kilometer Resultat am Ende, die es vielleicht werden könnten, kämen da 6.000 Euro zusammen.
Ja.
Ja. Und damit das noch mehr wird, also wir haben eben schon auf die Aktion mit bei Franz aufmerksam gemacht, der im fernen Hawaii Gelder sammelt. Sebastian sammelt für das Hospiz in Bochum und den Link dazu, den stellen wir auch in die Shownotes. Vielleicht liegt dem einen oder anderen die Nähe ja näher oder hat selber schon Erfahrung mit Hospizarbeit gesammelt im Umfeld irgendwo. Ja, der Link steht in den Shownotes. Helft Sebastian, helft den Menschen, die im Hospiz da sehr, sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten und ja, denkt an diesem Wochenende nicht nur an euch und an den Triathlon, sondern auch an andere.
Ja, schöne Sache.
Ja, kommen wir zum Abschluss zu den Rubriken. Wir haben letzte Woche das erwähnt. Till Schenk hatte seine Stupid Seven vor, ja, 7 Everestings in 7 Tagen in 7 Ländern. Das ganze Projekt ist an Corona gescheitert, keinesfalls an Till, wobei Till auch ganz schön gelitten hat bei seinem zweiten Everesting war es, glaube ich, was dann am Grand Ballon im Elsass in Frankreich stattgefunden hat. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt das Outcome der ganzen Aktion war, also Spaß hatten sie.
Ja, und sie sind jetzt im Schwarzwald quasi, als wir Till interviewt haben, hat er auch gesagt, das ist so deren Base, da wollten sie eigentlich das letzte Everesting machen, da waren sie jetzt und haben dann auch nochmal ge-Everested und das ist dann dahingehend eskaliert, dass man gesagt hat, wenn man knapp 9000 Höhenmeter schafft, dann kann man noch aufrunden und 10 Kilometer in die Höhe quasi hinlegen in einer Fahrt. Das hat Till dann durchgezogen, also 10.000 Höhenmeter wollte er dann knacken. Das hat dann auch, ich weiß gerade nicht, die Gesamtbewegungszeit und die Dauer, aber bis 4.20 Uhr in der Früh war er beschäftigt. Und eine seiner Aussagen war dann dazu, wenn man sich natürlich vorstellen kann, wie das in der Nacht dann und die Nacht durch dementsprechend kalt ist, weil Till legt sich ja nicht auf dem Rad mal eben auf dem Lenker mit einem Kissen und schläft ein paar Minuten.
Zuzutrauen wäre auch ihm das.
Nee, das macht er natürlich nicht. Und dann hat er gepostet dazu, weil man ihm auf den Bildern auch wirklich so die Strapazen ansehen konnte. Er hat eine Frage bei seinem Post gestrigen Everest-Ding, wenn der Snickers in seiner Trikottasche bei der Bergabfahrt gefriert, ob das den Snickers dann automatisch zu Snickers Eis macht. Also viele kennen das sicherlich. Ja, das ist eine gute Frage. Das muss man, glaube ich, ausprobieren, um es nachvollziehen zu können. Ja, also trotz des Leidens mal immer wie gewöhnlich mit Humor genommen. Ja, aber wir haben es ja auch gerade schon mal angedeutet, an verschiedenen Stellen. Spannend wird es jetzt, also das Vorhaben ist zwar geplatzt, aber spannend wird es dann auch nächstes Jahr, ob sich das realisieren lässt mit allen Kontinenten. Das wäre natürlich dann eine sehr, sehr spektakuläre Sache.
Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Kommen wir zu den Einheiten der Woche. Auch da gab es ein Everesting. Ich glaube, Everesting wird so eins der Wörter des Jahres, oder?
Ja, das Triathlon-Wort des Jahres.
Das Triathlon-Wort des Jahres. Ich meine, Till hat sich da...
Oder Triathlon-Unwort des Jahres, je nachdem, wie man will.
Ja, Till hat sich da echt was... hat sich ja epische Anstiege ausgesucht, ja. Wunderbare Landschaften und so weiter. Die hat nicht jeder, vor allem nicht jeder in seiner Heimat. Und es gibt einen Triathlon-Profi in Hannover namens Christian Haupt, der uns noch sehr bekannt ist, weil er mal schnellster Age-Gruppe overall in Kailua Kona war. Und der hat gesagt, ich muss zum Everesting nicht weit reisen, ich mache das mal vor der Haustür, und zwar im Deister. Ja, ich kenne den Deister noch, ich habe 2 Jahre in Hannover studiert, das waren die einzigen Berge weit und breit, aber Berge ist dann doch wieder relativ, ja, das, ich sag mal so, aus Hamburger Vergleichssicht hat das was von Harburger Bergen oder so, ein bisschen höher ist das schon. Er musste da nicht 7 oder 8 Mal hochfahren, sondern 57 Mal, um das Everesting zustande zu bekommen, hat das ganze Projekt dann auch noch genannt Don't Rest at the Everest, weil er noch entweder die 57. Ab- und Auffahrt vollgemacht hat oder eben die 10 Stunden. Gesamtbewegungszeit 10 Stunden, 1 Minute und 44 Sekunden für 161 Kilometer. Und da muss man sagen, von der Distanz her, von der Fahrdistanz her, ist es ein kurzes Everesting.
Stimmt, ja.
Also normalerweise Everestings, die gehen so irgendwo in die 200er rein oft, ja, also
Das widerspricht auch aber so ein bisschen deiner Aussage, dann müsste es doch ein relativ kurzer, aber dafür knackiger Anstieg gewesen sein.
Eigentlich schon, ne? Ja. 244 Watt Normalized Power, 9045 Höhenmeter, also da waren noch 200 Meter Luft nach oben nach dem Everesting. Ich bin gespannt, wann der erste ankommt und uns hier die 10.000 präsentiert.
Ja, Till.
Ja, okay. Den zähle ich jetzt. Till ist immer außer Konkurrenz.
Ja, gut. Es ist halt immer die Frage, wie sehr das jemand auf die Spitze treibt und jetzt dann 11 und weil 11 und irgendwie muss dann auch eine gerade Zahl sein, dann 12 und ja. Ja, also mal gucken. Also ich hoffe ja aus persönlicher Sicht so ein bisschen, dass das Jahr 2021 so normal wird, dass wir in eine Saison übergehen, bei der sich die Leute nicht jede Woche überlegen müssen, wie sie das vorherige nochmal toppen müssen, sondern irgendwie das in geregelten Bahnen verläuft.
Ja. Aber wir wollen es nicht bei dieser einen Einheit der Woche belassen. Wir sind ja in der Offseason, also haben wir ein paar mehr Einheiten.
Ja, genau, 2 Sachen sind mir da noch über den Weg gelaufen. Einmal Cameron Wolf, der fürs Team Ineos beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gefahren ist. Sprich, ich glaube, Fahrzeit waren knapp 7 Stunden mit über 4000 Höhenmeter. Also ja, einer so der härtesten Klassiker, die es gibt. Und weil Cameron Wolf ja trotzdem immer noch Triathlet ist, ist er danach vom Rad gestiegen. Also wirklich bei dem Mordsteil oder nach der Fahrt. Und hat er noch 10 Kilometer gekoppelt. Zwar nicht sonderlich schnell, in Anführungszeichen jetzt, für seine Verhältnisse. Also der hat da nicht logischerweise 10 Kilometer Tempo-Dauerlauf gemacht, aber immerhin in knapp unter 41 Minuten umgerechnet, 4:05er Schnitt. Er hat seine Aktivität bei Strava dann auch mit Tanks Empty und einem traurigen Smiley benannt, weil sich, glaube ich, jeder vorstellen kann, wie man sich nach so einem Tag im Sattel fühlt, beziehungsweise nicht vorstellen kann, weil die Leistungen, die da absolviert werden oder geleistet werden, natürlich auch unvorstellbar für uns sind oder für die meisten. Aber ja, also richtiger Triathlet halt. Ja. Keine Ausreden, durchgezogen. Da, wo die Teamkollegen dann schon das dritte isotonische Getränk und ein Stück Kuchen intus hatten, hat der noch eben mal kurz die Schuhe aus dem Beutel geholt und ist dann noch ein paar Mal um den Teambus gelaufen oder so. Also echt krass. Das ist, der zieht das voll durch.
Ja.
Das, ob das jetzt so sinnstiftend ist, darüber kann man natürlich diskutieren. Aber ja, keine Ausreden. Harter Hund, wie gewöhnlich.
Ja, absolut.
Und dann gibt es noch, habe ich gesehen, bei Rachel McBride, die wird auch so ein bisschen kreativ gerade, weil offensichtlich Wettkämpfe fehlen oder keine normalen Trainingsziele, für die man sich vielleicht motivieren kann. Die hat sich für alle Disziplinen eine ja mehr oder weniger Extrem-Challenge gesetzt. Was Teil 2 und 3 wird fürs Radfahren und Laufen ist noch nicht ganz klar. Hat sie nur angekündigt, dass sie das auch macht. Teil 1 war vor der Haustür einfach eine riesige Freiwasserrunde schwimmen. Also nicht mehrmals hin und zurück, sondern ja, es war, ich weiß nicht, ob jetzt einige Passagen doppelt oder dreifach geschwommen wurden, aber letztendlich war es eine ganz große Runde um so eine Insel, teilweise noch rum auf dem See, 10 Kilometer. Boah. Also 10 Kilometer Freiwasserschwimmen für einen Triathleten einfach so im Training kann man mal machen. Das sieht dann auch auf Strava eben mit der Aktivität ganz, ganz witzig aus und ja, können wir mal ein Auge drauf behalten, was sie sich fürs Radfahren und fürs Laufen einfallen lässt. Macht das jetzt auch nicht irgendwie an 3 Tagen hintereinander, also so ein Quatsch, um sich damit selbst vielleicht in die Verletzung oder so zu bringen, macht sie dann doch nicht, aber ja, das, da war ich auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt weitergeht.
Ja, 10 Kilometer muss man mal gemacht haben, kann ich kurz noch zu erwähnen. Wir haben ja vor ein paar Jahren unsere Serie Swim 100x100 ins Leben gerufen. Im letzten Jahr waren wir an 9 verschiedenen Stationen, wollten wir antreten. Ich glaube, die letzte ist ausgefallen, da ging es schon in Corona rein. Das beschäftigt uns jetzt natürlich auch, aber es wird auch wieder eine neue Saison Swim 100x100 geben. Die Anmeldung beginnt am 1. Januar um 10.01 Uhr. Wo genau wir aktiv sein werden und was sich da natürlich auch geändert haben wird unter Corona-Bedingungen, das erfahrt ihr in den nächsten Tagen auf der Website swim.de, die ja unser Partnermedium ist hier im Verlag. Ja, also wir wollen möglichst vielen Leuten die Chance geben, auch mal 100 mal 100 Meter zu schwimmen, aber die Bedingungen werden etwas anders sein müssen. Da gibt es auch ausgeklügelte Hygienekonzepte, die da derzeit entstehen, aber es geht auf jeden Fall weiter. Weiter geht's mit uns beiden nächste Woche und dann können wir auch ankündigen, wir haben die Lager voll, haben allerdings noch keine Fotos von unseren Dingen, die wir demnächst euch präsentieren werden. Es gibt Carbonlaktat nämlich zum Anziehen, so in wenigen Tagen, vielleicht mit dem Podcast der nächsten Woche bestellbar, da lasst euch überraschen. Wir sind selber sehr gespannt, also es kommen ein paar Dinge fürs Weihnachtsgeschäft, also es wird etwas wärmer, was man anziehen kann. Die Radtrikots und Hosen gibt es auch noch, vor allen Dingen in Randgrößen, da sind wir ja noch gut lieferbar, in den mittleren Größen eigentlich gut vergriffen, wie das halt immer so ist. Auch da werden wir vielleicht zur neuen Saison nochmal nachlegen. Ansonsten danken wir allen fürs Zuhören bei der insgesamt 92. Episode von Carbon und Laktat. Hm. Soweit hat es uns schon gebracht. Ja, wir werden bald 2 Jahre alt.
Ja.
Und freuen uns auf das, was da noch kommt. Nächste Woche reden wir dann quasi, ja, der Post-Kona-Talk. Genau. Weißt du noch, im letzten Jahr haben wir ihn in München am Flughafen
gemacht. Ja, und vorher mit einem Versuch an der Golden Gate Bridge.
Stimmt. Die Videos habe ich neulich noch wieder gefunden.
Ja. Ja, es war leider nicht so schön wie im Jahr davor. Es war sehr neblig und man konnte kaum ein paar hundert Meter weit gucken. Im Jahr davor waren wir ja zum Sonnenaufgang da mit klarer Sicht und wirklich wunderschön. Danach gab es im Hafen ein paar Pancakes.
Ja.
Ja, da wäre ich ganz nostalgisch, wenn ich drüber nachdenke.
Warum haben wir den Podcast eigentlich abgebrochen? Also wir haben versucht, den Podcast an der Golden Gate Bridge mit Kamera aufzunehmen und entweder waren wir...
Es war kalt
und ja, wir waren völlig fertig und haben gesagt, lass uns lieber mal ein paar Stunden schlafen. Und
ja, das es hat dann auch angefangen zu regnen und so.
Ja,
und die anderen waren noch da und wir wollten die dann nicht da im Regen und bei Kälte stehen lassen, wenn wir da anfangen, irgendwie uns zu verquatschen.
Ja.
Ja. Aber gut, vielleicht ja auch noch, was man irgendwann mal nachholen kann, eventuell.
Ja, eigentlich muss es nächste Woche Dienstag dann Pancakes geben. Heute gab es Poke, nächste Woche genau. Pancakes.
Ja.
Boah, da müssen wir den Podcast aber vorher aufzeichnen.
Ja, das stimmt. Ja, Hawaii-Gedächtniswoche.
Ja.
Ah. Alles klar.
Diese Sehnsucht, ja. Gut, Simon, ich danke dir.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Genau, mal Hallo nach draußen, um das Wort noch einmal zu erwähnen. Ja, und passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Ciao.